Darf ich? Sehr gut. Also, willkommen zu dem wievielten Camus-Seminar?
September.
September auf jeden Fall in 2015. Ich bin der Renz, manchmal auch Namen Naturco, meistens im Internet, und erzähle euch heute was über dem... Das erste geht schon schief. Also, ich erzähle euch was über dem Brettspiel Go. Und zwar gibt es hier ein kleines Buchle, das ich irgendwann mal zu dieses Brett dazugekriegt habe. Und auf das Buchle, da steht drauf, Go, das Spiel der Götter. Das ist ein ganz altes Spiel. Und über dieses Spiel werde ich heute euch versuchen, ein bisschen beizubringen, wie das jetzt so funktioniert. Ich werde euch versuchen, ein bisschen zu erklären, warum das für Computer jetzt besonders schwierig ist. Und wie das vielleicht für Menschen aber trotzdem nicht so schwierig ist. Und ich habe hier so Zettel, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, und da gibt es so Themenbereiche, und ich habe mich da überall so ein paar Sachen ausgesucht, die spaßig sind, um zuzuhören, und ich werde versuchen, ein bisschen auf euch einzuspielen. Also wenn ihr euch das richtig langweilt, dann solltet ihr bitte alle auf euer Laptop schauen und irgendwie Dinge tun, wo ihr denkt, das ist mir langweilig. Da weiß ich nämlich, ich springe zum nächsten Thema. Und je nachdem, wie viel Interesse ihr jetzt gerade habt, werde ich dann versuchen, entweder das eine oder das andere mehr zu besprechen. Das ist nämlich so ein bisschen ein Experiment. Ich versuche immer so ein bisschen ein Experiment zu machen, wenn ich einen Chaos-Vortrag halte. Weil sonst ist es ja nicht chaotisch genug. Also, wer kennt das Brettspiel Go schon? Wer hat es schon mal gesehen? Alle Hände gehen hoch. Fast alle Hände gehen hoch. Gut, also fangen wir bei der Geschichte an. Das ist nämlich ziemlich witzig. Also, wie alt denkt ihr, dass das Brettspiel Go ist? Denkt ihr so 2000 Jahren oder 4000 Jahren? Vielleicht 60? Was denkt ihr so? 2000? Wer denkt 2000?
Mehr als 40.
Mehr als 40? So alt ist auch wieder nicht. Also das Go-Spiel ist so etwa 4.000 bis 5.000 Jahre alt. Ich weiß es nicht so richtig sicher. Es gibt da so ein paar Legenden, wie das jetzt genau entstanden ist. Die kann man im Internet genau nachschauen. Aber die Legenden basieren alle auf irgendeinem chinesischen Kaiser, der versucht, seinem Sohn irgendwie Strategie beizubringen. Und es ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Quelle, wie alt das genau ist und welcher Kaiser es war. Deswegen nenne ich auch keinen Namen, weil ich spreche die ja ebenfalls aus. Und der versucht, seinem Kind die Strategie beizubringen. Und das versucht damit irgendwas möglichst Abstraktes. Weil Strategie ist ja eigentlich was Abstraktes und nicht so wirklich konkret. Um das zu lernen, muss man das halt sehr oft wiederholen, und da ist das Brettspiel natürlich besser geeignet, irgendwie jede Woche einen Armeekampf zu haben. Wird sich vielleicht irgendwann nicht mehr so richtig lohnen. Deswegen ein Brettspiel. Und das war so, was war es, 2500 Jahre vor Christus, anscheinend, man weiß es nicht so richtig. Und die älteste Referenz nach Go, die ist etwa 2000 Jahre jünger. Erstaunlicherweise. Also man würde denken, wenn das so alt ist, ist es vielleicht irgendwo mal hingeschrieben worden oder sowas. Das ist ein bisschen neuer, als ich persönlich erwartet hätte. Da gibt es nämlich diese Konfuzius, oder wie spricht man das auf Deutsch aus?
Ich weiß.
Konfuzius, genau. Und das war so ein Philosophen und so ein bisschen religiöser Hintergrund auch. Und der hat von dem Spiel geredet und hat irgendwo in irgendeinem von seinen Büchern hat er erzählt, da gibt es dieses Spiel, das heißt Go, und das ist total toll, wunderbar und alles Mögliche Positives drüber. Und jetzt gehen wir weiter und gehen wir zum Beispiel darauf ein, dass im alten chinesischen Reich Go sogar ein von den vier Kunsten war. Also das gibt es in viele etwas ältere Bereiche, dass man irgendwie die Arts hat. Also das hat sich über die Zeit ziemlich verändert, was das jetzt bedeutet. Zum Beispiel war mal Philosophie dabei im alten Griechen und so weiter. In China war ja Saphir. Da gab es einmal die Kalligraphie, das ist dieses Schreiben, was man vielleicht kennt. Da gibt es irgendein Musikinstrument. Ich habe leider vergessen, wie es gerade heißt. Weißt du es vielleicht? Ein Musikinstrument? Okay, naja, dann wissen wir es halt nicht. Kann man alles im Internet nachschlagen. Das dritte war Malen, also Painting. Irgendwie Malen. Sieht ziemlich cool aus. Kennt man vielleicht auch, hat man mal im Fernsehen gesehen. Und das vierte ist Go. Also, um genau zu sein, Strategie, aber meistens ist, bedeutet das Go. Also Go war ein der vier allerwichtigsten Dinge in so, sag mal, reichere Leute, deren Leben, eine der vier wichtigen Sachen war Go. Und das zeigt eigentlich, wie wichtig dieses Spiel in der Vergangenheit war. Leider weiß ich persönlich sehr, sehr wenig von chinesischer und asiatischer Geschichte. Deswegen habe ich mich versucht, ein bisschen einzulesen, habe festgestellt, da tue ich mich doch ziemlich schwer. Deswegen erzähle ich stattdessen euch auch noch was über die moderne Zeit. Und zwar die Anzahl Spieler, die kann man auch auf Wikipedia finden. In 2008 war es so um die 40 Millionen Leute herum. Kann man sich vielleicht vorstellen, dass es einigermaßen viel ist. Die überwältigende Mehrheit davon wohnt in Asien. Asien ist ja auch ziemlich groß, aber da ist das Spiel so relativ bekannt. Da gibt es auch Magazine, so, ja, vielleicht ist es nicht vergleichbar mit Fußball, aber es ist ein bisschen so ähnlich, so ein Nationalsport, sage ich mal. Das, was sehr viele Leute spielen können. Und im Westen ist das Spiel eigentlich sehr lange unbekannt gewesen. Also man kennt vielleicht dieses andere bekannte Strategie-Brettspiel, namens Schach meistens. Kennt ihr vielleicht auch, habt ihr mal gehört. Und Schach ist ein bisschen, also wenn Leute mir fragen, was ist Go, dann sage ich, ja, das ist so ähnlich wie Schach. Eigentlich stimmt das nicht, aber es ist ein Strategiespiel, man muss dabei nachdenken. Man muss sich irgendwie die Züge von dem Gegner vorhersagen und darauf reagieren.
Nachdenken, austauschen, durchbrauchen oder rückabgeben in deinem Kopf.
Also, Kommentar aus dem Saal, man braucht ein Lookup-Table und braucht nicht unbedingt nachdenken. Werde ich zum Teil widersprechen. Unterhalten wir uns weiter nach hinten drüber. Eine gewisse Geschichte noch. Also im Westen ist das Spiel natürlich von einem Deutscher in die Bekanntheit gekommen. Und zwar hieß der Herr Korscheld. Was mich für mich irgendwie nicht so als deutscher Name wirkt, aber gut, sei es so. Und es war in 1880. Also es gab schon davor Go in Deutschland, aber erst relativ bekannt im Westen wurde es von diesem Herr. Und er hat in Japan studiert. Er hat das so über 20 Jahre lang gemacht. Und in diese 20 Jahre hat er sich ziemlich ausführlich mit Go auseinandergesetzt, hat danach das alles runtergeschrieben. Also bis noch 6 Jahre danach. Und weil dieser Herr das in Japan gemacht hat, ist es im westlichen Bereich, sage ich mal, also Amerika und auch bei uns, noch sehr üblich, um japanische Begriffe zu benutzen. Deswegen heißt das Spiel heute auch Go oder vielleicht Igo und nicht zum Beispiel Waikui oder Waikwe, muss ich glaube ich sagen, oder Baduk. Das sind nämlich die chinesischen und die koreanischen Namen dafür. Es gibt auch noch so ein paar andere Länder oder, diskutieren wir jetzt nicht drüber, ich sage einfach Länder, zum Beispiel Tibet und Taiwan, wo das, und Vietnam, glaube ich auch, wo das Spiel auch relativ bekannt ist und viel gespielt wird. Aber im Westen, wie gesagt, noch nicht so viel. Es gibt auch professionelle Spieler. Das kennt man vielleicht von Schach. Ihr habt schon mal gehört, dass es professionelle Spieler gibt, von entweder Go oder Schach. Ja, okay, schon die meisten. Glücklich. Muss ich das nicht erklären? Also, es gibt auch ein Ranking. Und zwar gibt es für Amateure Rankings und für professionelle Leute. Und das fängt so mit 30 Q an. 30 Q ist der niedrigste Ranking. Also nachher, nach diesem Vortrag, seid ihr alle 30 Q. Dann habt ihr nämlich die Regeln gelernt. Manchmal nennt man das auch 20, das ist nicht so richtig klar. Und das geht dann runter bis 1. 1 Q ist das Beste von den Q-Rankings, danach geht es nämlich rüber in Dan-Rankings. Das kennt man vielleicht aus dem Kampfsport, da gibt es das auch öfters, habe ich mir erzählen lassen. Ich habe nämlich keine Ahnung vom Kampfsport. Das geht von 1 Dan bis 9 Dan. Und danach, außerdem, gibt es noch die professionellen Rankings. Professionelle Rankings bekommt man nur von so Agencies, die sagen, du hast jetzt eine professionelle Prüfung bestanden. Was das genau heißt, das ist ein bisschen verschieden. Aber meistens heißt es, dass irgendwie entweder du hast ein professioneller Spieler auf dem gleichen Niveau geschlagen oder du hast, alle anderen in deiner Gruppe, also du bist die Beste von zwei, also du, ich glaube bei die zwei oder vier Besten von dem ganzen Jahr, von Leuten, die es versucht haben, dann bist du professioneller Spieler. Und in der Praxis führt es dazu, dass wenn ein professioneller Spieler gegen irgendwelche Amateure spielt, dann gewinnt er knallhart ohne Probleme. Und das fängt bei 1P an. 1P heißt erster professioneller Dan-Ranking und es geht bis zu 9P. 9P ist das Höchste, das man erreichen kann in Go. Und jetzt frage ich euch, wann denkt ihr, dass der erste Westliche ein 9P-Ranking erreicht hat?
Noch nie.
Na doch, ist schon mal passiert, erstaunlicherweise.
1883.
Nein, leider auch nicht. Andere Ideen? Es ist, ich war schon geboren in dem Zeit. Und zwar war das in 2000. Im Jahr 2000 hat der erste Westliche so ein Ranking bekommen.
Hätte er den noch?
Weiß ich ehrlich gesagt nicht, habe ich nicht nachgeschlagen. Ja, spannend zu wissen.
Wie viele gibt es denn davon? Gibt es da irgendwie 3 oder 3?
Das ist eine gute Frage. Also du bekommst und verlierst Ranking nachdem, wie viele Spiele du spielst. Und wenn du irgendwann aufhörst zu spielen, dann bist du halt nicht mehr in dem Ranking aufgenommen. Aber du hast es noch, weil du hast es ja nie verloren. Wie viele gibt es da? Naja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube so 10 bis 100 irgendwo in dem Bereich, in dem Größenordnung. Also nicht so ganz viele. 4 Jahre davor wurde das allererste Go-Spiel im Weltall gespielt. Auch witzig zu wissen. Von, ich glaube, ein Japaner und ein Europäer. Gut. Das war so die spannende Geschichten und die Trivia, die ich über Go zu erzählen habe. Jetzt können wir in den richtigen Spiel rein. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Wahrscheinlich haben sie ein Magnetbrett gehabt. Wir haben nämlich im Institut auch so ein kleines Magnetbrett, wo man Magneten unter den Steinen dran hat. Wo wir jetzt von Brett und Steine reden, also hinter mich seht ihr auf diesem Beamer, ich mache es mal kurz aus, hier so, hoppla, seht ihr ein kleines Brett. Das ist 9x9 Linien. Und oben, also oben auch 9 und seitlich 9. Und hier vor mich seht ihr ein normales Brett. Also ein normales Brett ist 19x19 Linien. Ursprünglich war das anders. Ursprünglich war das 17x17. Habe ich gelernt, wusste ich vorhin auch nicht. Aber relativ schnell hat man sich auch auf 19x19 geeignet. Weswegen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, wie funktioniert das Spiel? Naja, es gibt von diesen Linien, und die gehen quer über dem Brett drüber und man hat Steine, schwarze und weiße. Relativ einfach. Also man darf Steine legen auf den Kreuzungen. Und ein Spieler hat schwarze Steine, die sind meistens in so einem Teil enthalten. Und ein Spieler hat weiße Steine. Und man legt sich, also man ist am Zug, legt einen Stein hin, dann ist der andere am Zug. Er spielt genau einen Stein. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ganz wichtige Grundlage, die man manchmal auch vergisst. Und man denkt, ha, ich kann hier noch irgendwas gewinnen, indem ich mehr als einen Stein hinlegen kann. Und dann vergisst man, dass man ja nur einen Stein spielen darf. Genau. Also legt man jeweils einen Stein und dann versucht man, Territorium zu bekommen. Ja, wie macht man das? Man kann Territorium einschließen, indem man, jetzt muss ich hier natürlich mit meiner Software rumfrickeln. Ich habe euch nämlich... Oh je, das ist an der falschen Stelle. Ich habe euch nämlich 4 Beispiele vorgegeben. Und zwar fangen wir jetzt nicht beim Territorium an, sondern beim Capturing.
Da bin das Licht auf dem Beamer aus.
Genau. Das Licht geht aus. Jetzt könnt ihr nämlich ein bisschen besser sehen, was ich da alles so mache. Hier seht ihr schwarze und weiße Steine. Und jeweils gibt es hier eine Situation, wo man die Steine fangen kann. Und ich werde das jetzt erklären, was fangen heißt, nämlich, wenn schwarz ist gerade am Zug, oder? Nee, ich muss hier noch auf Start Game klicken. Jetzt ist schwarz am Zug. Und fangen wir beim einfachsten Beispiel an, das ist hier. Wenn schwarz ist hier einen Stein hinsetzt, an dieser Stelle, also auf E15, dann ist der weiße Stein gefangen. Was bedeutet das? Naja, deswegen kommen diese Schale hier vorne im Spiel. Das sind eigentlich die Bedeckung von dem Töpfe, aber benutzt sie auch als Gefängnis quasi. Da legt man die Steine hin, sagt man, die sind gefangen. Jeder gefangene Stein ist ein Punkt wert.
Kannst du das nochmal zeigen? Ich habe das nicht eingefangen.
Ich kann das nochmal zeigen und kann ich das schön hier so hochheben. Ja?
Ja.
Das ist der Gefängnis. Manchmal hat man auch in einem anderen System, wenn man ganz viele gefangen hat, da wird irgendwie so ein Haufen und da fällt das alles so runter und das ist ein bisschen Chaos. Aber das Problem hat man ja im Computer nicht, deswegen spielt man das auch oft am Computer. Also, das Konzept von Fangen sieht so aus. Jetzt, wo ich den schwarzen Stein hingestellt habe, ist der weiße Stein verschwunden. Und jetzt hat Schwarz einen Capture, also einen Punkt bekommen. Jetzt habe ich vorhin von Territorium schon geredet. Was heißt denn Territorium? Naja, Territorium ist leere Felder, die eingeschlossen sind von seinen Steinen. Also Schwarz hat jetzt mit diesem Fang, kann ich jetzt zurückgehen hier, das ging doch vorhin, ja da oben hier, jetzt. Genau, also Schwarz hat jetzt, indem er diesen Zug gemacht hat, hat er einen Punkt bekommen, weil er diesen Stein gefangen hat, und er hat einen Punkt bekommen, weil er jetzt sein Gebiet eingeschlossen hat. Und ganz am Ende, also wann ist Ende, naja, wenn die Spieler beiden sagen, ich spiele nicht weiter. Warum man das sagt, da kommen wir nachher drauf zurück. Ich kann jetzt Steine fangen und ich kann jetzt Territorium einschließen. Also ganz am Ende, dann ist das ein Punkt für Schwarz wert. Gut, jetzt kann ich euch hier vorne mal ein kleines Beispiel machen. Das ist nämlich einfacher, wenn ich das so mache. Und zwar lege ich jetzt einfach so ein Stein so quer in der Ecke. Genau. Wenn ihr jetzt hier, ich hoffe, ihr könnt ihr hier sehen, ich habe hier irgendwie schwarze Steine hingelegt. Und zwar gibt es ein Eck und in einem Eck brauche ich in dem Fall 3 und 3, also 6 Steine, um ein Gebiet von 9 leerer Fläche einzuschließen. Könnt ihr euch ja vorstellen, hier oben, wenn hier noch ein schwarzer wäre und hier und hier und hier, dann hat Schwarz ja ein Gebiet von 9 Punkten eingeschlossen. Das ist Territorium für Schwarz in dem Moment. Das ist bis dem Moment so, wo Weiß denkt, oh, ich kann da irgendwas gewinnen und ich spiele jetzt rein. Gut. Das ist Territorium. Jetzt muss ich schauen, ob ich was vergessen habe. Ah, genau. Viele Leute sind verwirrt von diesen Punkten hier auf diesem Brett. Also da, wo ich gerade den Mauszeiger habe. Man denkt oft, das hat eine besondere Bedeutung, das ist aber nicht so. Also die Punkte sind rein zur Orientierung da. Manchmal benutzt man sie, um Handicap-Games zu spielen, da komme ich ganz am Ende noch drauf zurück. Genau. Was kommt jetzt? Jetzt kommt Suicide Moves, genau. Das ist doch das Wichtige. Weiß darf jetzt nicht hier reinspielen. Warum nicht? Naja, wenn Weiß hier in diesem Zug macht, dann ist der weiße Stein direkt weg. Weil ist er gefangen. Warum ist er gefangen? Naja, genau aus dem Grund, dass er hier auch gefangen ist. Also wenn ich hier spiele, ist er gefangen. Weil er hat keine leeren leere Felder mehr. Das habe ich ja vergessen zu erzählen.
Freiheiten
heißt es, genau. Also jedes leere Feld, zum Beispiel dieses leere Feld, oder dieses leere Feld ist eine Freiheit. Das geht auch für dieses leere Feld und dieses leere Feld und so weiter. Und die jeweiligen leeren Felder, die bedeuten, dass Weiß dann noch irgendwie Freiheiten hat. Und in dem Moment, dass ein Stein oder eine Gruppe alle Freiheiten weggenommen werden, dann ist der Gruppe weg. Gefangen, das heißt auch gestorben.
Also wenn jetzt Weiß da nochmal zwei Untersteine hätte und dann einknüpfen.
Da komme ich gleich drauf. Und zwar mache ich jetzt im anderen auf. Wo genau da. Ach Gott. Ich bin schon froh, dass meine Mail-Notifications da drauf kommen, wo ich gerade feststelle, dass welche kommen. Das habe ich nämlich noch nie ausprobiert mit dieser Window-Meldung. Genau. Also diese Situation hast du wahrscheinlich gemeint. Mhm. Genau. Das ist nämlich der einzige Ausnahme. Und zwar, ich muss jetzt wieder auf Start Game klicken. In dieser Situation darf Weiß hier reinspielen. Warum? Naja, wenn Weiß hier reinspielt, dann könnt ihr euch vorstellen, ja, da ist ein weißer Stein, dann ist dieser Schwarze ist ja umkreist, er hat keine Freiheit mehr. Das heißt, der schwarze Stein verschwindet. Und erst dann nimmt das Effekt, dass man da nicht reinspielen darf. Also, wenn ich da reinspiele, dann fange ich einen Stein und deswegen habe ich eine Freiheit, nämlich der Lern hier. Und deswegen darf ich da reinspielen. Ja, bitteschön.
Wenn ich als Schwarz jetzt die selbe Situation nochmal spielen, als jetzt in die Mitte von den weißen Steinen legen und mitnehmen?
Das darf er nicht. Und das ist der einzige Ausnahme, die es gibt. Also Schwarz darf jetzt nicht hier spielen. Aber Schwarz darf woanders spielen und eine Drohung ausüben. Eine Drohung, man weiß nicht so richtig, was eine Drohung ist, bis man das Spiel ein bisschen kennt. Also gehen wir mal davon aus, Weiß muss irgendwie zurückspielen. Und auf diese Drohung reagieren, weil wenn er das nicht macht, dann verliert er noch viel mehr Punkte. Naja, jetzt ist Schwarz wieder am Zug. Jetzt darf Schwarz hier reinspielen. Und jetzt darf Weiß nicht zurück. Das heißt Co, diese Regel. Co heißt sowas von nicht wiederholend. Und das Ziel von diesen Regeln ist, dass Positionen sich auf dem Brett nicht wiederholen, damit das Spiel immer ein Ende hat.
Wie wird am Spielende das Territorium gewertet?
Das ist die allerschwierigste Frage für Anfänger in Go.
Und da kannst du die wiederholen?
Lange Schwierigkeiten damit gehabt, Entschuldigung.
Kannst du die Frage wiederholen?
Ich kann die Frage wiederholen. Die Frage war nämlich, wie zählt man am Ende Territorium? Und dann ist erstmal die Frage, wann ist denn das Spiel zu Ende? Erzähle ich das jetzt direkt? Ach, dann lass mich das jetzt direkt erzählen. Also, wenn beide Spieler sich einigen, dass das Spiel zu Ende ist, dann legen zum Beispiel irgendwo Steine auf dem Brett und jetzt sage ich, okay, ich würde gerne wissen, wie viele Punkte habe ich jetzt? Naja, wie funktioniert das? Schritt 1. Alle Steine, die gefangen sind, also die, zum Beispiel, ich lege hier jetzt mal so einen weißen Stein rein. Könnt ihr das alles sehen? Okay. Schwarz und Weiß haben in ihren eigenen Gebieten, holen sie jeweils die Steine von dem Gegner raus. Das sind die gefangenen Steine. Also Schwarz sagt jetzt, dieser weiße Stein, der ist gefangen, weil der umkreist ist und alleine ist. Und ich behaupte, als Schwarz, dieser weiße Stein, den kannst du nicht mehr leben lassen. Und deswegen wollte ich das noch nicht erzählen, aber gut. Also ich behaupte jetzt, du kannst den noch nicht leben lassen. Was Leben ist, genau ist, erzähle ich gleich. Deswegen hole ich den jetzt raus. Und jetzt kann Weiß entweder zustimmen oder kann sagen, nö, das lebt aber. Das kann ich aber leben lassen. Was passiert denn? Naja, dann darf Schwarz spielen und dann geht das Spiel weiter. Und das geht so lange weiter, bis beide Spieler sich einig sind, dass das Spiel zu Ende ist. Und meistens, also in dieser Situation ist es für beide Spieler normalerweise, wenn ein bisschen Erfahrung haben, ist es offensichtlich, dass dieser weiße Stein nicht mehr leben kann. Also es passiert hier draußen irgendwas Komisches. Und da holt man den weißen Stein raus. Und wenn man das überall gemacht hat, dann zählt man die leeren Felder. Und dann zählt man dazu die gefangenen Steine. Manchmal macht man es auch andersrum, dann zieht man die Steine ab, indem man sie direkt in den Territorium von dem Gegner reinlegt. Das macht aber keinen Unterschied für die endgültige Punktzahl. Beantwortet das deine Frage?
Ich wollte sagen, dieses Zeug Co, beim Co wissen, wie das Territorium gewertet wird.
Bei dem Co wird das Territorium nicht gewertet, denn Co wird nämlich immer zu Ende gespielt. Und wann ist es zu Ende? Naja, wenn einer von den Spielern es aufgibt. Also wenn Weiß jetzt zum Beispiel sagt, mir ist diesen einen Punkt nichts wert. Also wenn ich den fange, dann habe ich einen einzigen Punkt. Und irgendwann sagt er, oh ja, der Punkt interessiert mich nicht mehr. Und ich spiele woanders, was mir mehr Punkte ergibt. Und dann kann Schwarz sagen, naja, ich finde es aber wichtig, dass ich diese Steine hier habe. Und da kann er nicht reinlegen. Jetzt ist dann der schwarze Stein drin und jetzt ist der Code zu Ende. Dies bedeutet, dass Schwarz das Co-Fight, so wie das heißt, oder Co-Kampf gewonnen hat. Genau. War das auch deine Frage? Oder willst du noch mehr drüber wissen?
Okay, nehmen wir an, beide Spieler passen ihr Spiel zu.
Und beide Spiele passen, okay, ja.
Würdest du beim Co eine Stelle als gefangen betrachten?
Nein. In dem komischen Fall, also das wird normalerweise nicht passieren, dass in diese Situation gepasst wird, dann sagt man, ja, hier, dann sagt Weiß, oh, ich habe die Steine gefangen. Und dann sagt Schwarz, nee, die hast du nicht gefangen. Und danach darf Weiß da einen Stein reinlegen und hat den eben gefangen. Und um diese Co-Regel dann noch nicht so abzudecken, gibt es so ein paar besondere Regeln, die man normalerweise nicht braucht. Also es gibt Regeln, die genau abklären, wie das jetzt funktioniert. Normalerweise endet es einfach damit, dass ein von den zwei Spielern passt und der andere legt dann so einen Stein rein. Und damit ist es dann alles Ende. Es gibt noch so besondere Situationen. Ich kann euch dabei eins hinlegen. Zum Beispiel, indem so irgendwas passiert.
Ich mag mal betonen, wie die anderen hier im Raum sitzen.
Ja.
Felder, auf denen du eigene Steine hast, bringen dir keine Punkte.
Genau.
Nur wenn du anschließt.
Ha! War das nicht klar? Also, ich wiederhole nochmal. Die Aussage ist, Felder, wo deine Steine drauf liegen, bringen keine Punkte. Das habe ich auch gesagt. Ich habe gesagt, nur leere Felder bringen Punkte. Also, wenn ich einen Stein hinlege, bekomme ich für diesen Feld keinen Punkt mehr. Das heißt, ich versuche minimal Anzahl Steine zu verwenden. Und das ist so ein Ding, das man öfters eigentlich bei allem in Go sieht. Man versucht möglichst effizient zu spielen. Also wenn man richtig gut Go spielen möchte, dann versucht man mit möglichst wenig Zuge möglichst viel zu erreichen. Kann man sich ja auch irgendwie vorstellen. Weil dann bekommt man ja mehr Punkte. Genau. Ich wollte noch diese Situation erklären, das habe ich nämlich in meinem Skript hier vergessen. Und zwar diese Punkte hier, diese leeren Punkte, die sind von keinem von beiden erkreist. Also was ist das? G19 und G18. Ist ja irgendwie klar. Das heißt, man könnte sie jetzt voll reinlegen. Also man könnte sich das am Ende vom Spiel irgendwie so zu Ende spielen. Aber meistens sagt man, oh ja, da liegen doch Steine außen rum und das bringt eh keinem von beiden Spieler Punkte. Und deswegen lässt man das einfach liegen und sagt, naja, das hat sich ja schon geklärt. Und das ist ja so ein sehr üblichen Teil in Go, dass das Spiel auch vom Computer irgendwie richtig schwierig macht. Also sehr oft ist es so, dass man Situationen hat, wo man denkt, hat sich ja schon erledigt. Ist ja schon klar, dass der Stein tot ist. Oder ist ja schon klar, dass der Stein lebt. Ich muss ja nicht mehr weiterspielen und lasse es dann einfach auf dem Brett liegen. Weil, wenn man da reinspielt, dann hat der Gegner ja einen Vorteil, nämlich er kann jetzt woanders spielen. Und das entspricht nicht das Prinzip von möglichst effizient spielen. Und das ist eine der Sachen, die Go so richtig spannend macht. Also man versucht möglichst wenig Steine für allem zu verwenden, aber nicht so wenig, dass der Gegner dann plötzlich einen Vorteil hat, indem er zwei Gruppen zusammenbringen kann. Genau, das kann ich noch mit einem einfachen Beispiel erklären. Und zwar lade ich jetzt mein letztes Beispielspiel. Ups, das war ganz geheim. Go, hoppala. Ups, da, der Ladder. Ein Ladder ist ein sogenannter bekannter Shape. Wie sagt man dazu im Deutschen? Ich weiß es gar nicht.
Muster
ist, glaube ich, besser in dem Fall. Aber Figur war auch im Raum. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie es auf Deutsch heißt, weil ich das Spiel hauptsächlich mit dem Spiel auf Englisch beschäftige. Also hier gibt es einen Bereich, wo man hier unten sieht, da ist jetzt dieser doofe Kleber da im Weg. Naja, gut, was soll's. Also es gibt hier drei weiße Steine und die sind umgeben von schwarzen Zeilen. Und wenn Schwarzes hier reinspielen würde, hier so oben, wo jetzt, Mist. Mache ich den doch kurz hier hin. Wenn Schwarz jetzt hier spielt, dann kann man sehen, die drei sind gefangen. Ja? Ist das allen klar? Genau. Also kann man sich natürlich vorstellen, dass Weiß denkt, oh, meine Steine werden gleich gefangen, deswegen soll ich mal hier reinspielen. Und was macht Schwarz jetzt? Naja, Schwarz hat jetzt einen klaren Zug, der macht nämlich das hier. Und jetzt sind wir wieder in die gleiche Situation. Wenn Schwarz jetzt hier spielen würde, dann bin ich die Gruppe von vier Steinen bin ich los. Naja, spiele ich dann hier. Und das geht so ganz weiter. Also ihr könnt wahrscheinlich so sehen, wie das jetzt weitergeht. Das geht nämlich so weiter. Gut, das ist so ein Muster, das man öfters in Go sieht. Und das geht so weiter und so weiter und so weiter. Irgendwann sind wir dann hier am Rand. Und dann gibt es ein... Ja, da hätte ich ein besseres Beispiel suchen sollen. Ich spiele es jetzt einfach mal ganz zu Ende, dann könnt ihr sehen, was genau passiert. Also die meisten von euch, die das Spiel irgendwann schon mal gespielt haben, sehen natürlich sofort ein, dass es ganz schlecht ist für Weiß, was jetzt passiert. Weil man rennt jetzt weg und rennt jetzt weg und rennt jetzt weg. Und rennen und rennen und rennen. Und oh nee, der Schwarze. Ups. Da war ich zu schnell, gell? Hoppla, hoppla, hoppla. Mist. Wieder zu schnell. Hopp. Und jetzt denkt man, oh ja, hoppla. Hopp. Und alles gehört jetzt weiß. Schwarz. Und das hier heißt ein Leiter oder ein Ladder. Das ist, glaube ich, das einzige deutsche Go-Begriff, das ich kenne. Deswegen sage ich das sehr gerne.
Wenn Schwarz die andere Freiheit spielt, kann Weiß dann rauskommen?
Ja, und zwar wenn ich zum Beispiel hier, wo ich mich verklickt habe, und wenn ich zum Beispiel hier spiele, dann könnte Weiß rauskommen. Jetzt hat Weiß drei Freiheiten. Also hier, hier und hier. Jetzt kann Weiß, Schwarz nicht mehr mit einem Zug Weiß zwingen, irgendwo hinzugehen. Das heißt, wenn Schwarz jetzt zum Beispiel hier kommt, dann kann Weiß einfach hier so rausspringen. Und jetzt kann Schwarz diese ganze Gruppe hier, diese ganze große Gruppe, die kann er jetzt nicht mehr wegmachen, so wie wir das vorhin gesehen haben.
Das ist rausgesprungen. Hm? Spiele
schon Schwarz B16. B16? Wo ist B16? B16 geht nicht, der liegt da. Das hier. Ach so, hier. Naja, jetzt bin ich hier ausgebrochen. Jetzt kann ich nämlich einen von den Schwarzen aus dieser Linie entfernen. Und jetzt kann ich zwar hier spielen, dann kann ich noch hier rein. Und jetzt ist Weiß raus. Und jetzt hat Schwarz ein großes Problem, weil ich habe nämlich gesehen, dass ich hier jetzt gerade so ein paar Züge gemacht habe, wo so ein schwarzer Stein verschwindet. Und das kann jetzt natürlich zu allen von diesen schwarzen Scheiben passieren. Insbesondere taucht hier auch noch ein anderes besonderes Muster auf. Und das ist der sogenannte Doppler Atari.
Warte noch ganz kurz zu der Leiter. Oh.
Entschuldigung, ja.
Wenn da aber ein weißer Stein irgendwo auf dem Weg liegt, wo Weiß hinrennt.
Ja, da wollte ich danach drauf hinaus. Okay. Ja, genau. Lass mich erst den Doppler Atari kurz zu Ende erzählen.
Ja.
Ah, Mist, was mache ich jetzt hier? Hoppla. So, genau. Jetzt droht Weiß natürlich, nämlich, Entschuldigung, sowohl dieser Stein, also dieser schwarze hier, als auch dieser hier, gleichzeitig an, also die greift er gleichzeitig an. Wenn Weiß hier spielt, dann wird er gefangen und wenn Weiß hier spielt, wird er gefangen. Also das ist so eine Situation, wo Schwarz jetzt auswählen muss. Also
Atari heißt, eine Drohung zu nehmen.
Genau. Entschuldigung. Atari heißt, eine Drohung zu nehmen. Habe ich vergessen zu sagen. Genau. Und Schwarz kann zwar diesen einen Stein retten, aber er kann diesen Stein natürlich dann nicht retten. Also er muss einfach den zwei aufgeben. Und das ist ein Muster, das man auch versuchen sollte vermeiden, was man als Anfänger sehr oft sieht. Gut. Jetzt noch zurück zu der Leiter. Ich wollte mich eigentlich da was auf dem Brett auslegen, aber ich kann das natürlich einfach auch kurz hier reinmachen. Ich mache das ganz zurück sogar, weil ich wollte noch was dazu sagen.
Mach ich es nicht so weit weg, gell?
Ja, liegt mir sonst nicht im Weg. Also weiter zurück irgendwo, da zum Beispiel. Was passiert jetzt? Also Weiß hat hier jetzt aus irgendeinem Grund so irgendwann mal einen Stein gespielt. Also ich habe es jetzt gerade direkt eingelegt, dann würde Schwarz natürlich diese eigentlich fangen. Aber sagen wir mal, Schwarz hat woanders gespielt und der weiße Stein liegt schon länger da. Was passiert jetzt? Naja, das können wir direkt sehen. Ja, geht ganz gut für Schwarz. Gleiche Muster wie vorhin. Und jetzt hat Schwarz ein Problem. Weil wenn jetzt Weiß hier spielt, dann gibt es das gleiche Problem, wo Schwarz nur einen Zug spielen darf. Also Schwarz darf nicht hier und hier spielen, so wie wir das vorher in dem Muster gesehen haben. Jetzt darf Schwarz natürlich nur einen Zug machen. Jetzt ist Weiß dran. Jetzt kann Weiß hier raus. Und dann haben wir das gleiche Problem wie vorher. Jetzt müsste Schwarz sich nämlich sowohl gegen diesen Angriff und diesen Angriff verteidigen. Und jetzt ist der Ladder gebrochen, so wie das heißt. Das nennt man dann auch einen Ladder Breaker, so einen Stein. Und das Interessante ist, man würde denken, vielleicht spielt man das irgendwann mal aus und irgendwann stellt man fest, dass, ups, was habe ich jetzt gemacht? Ha, alles kaputt. Immer diese Software. Genau. Ja, jetzt sagt man nämlich so, dass diese weißen Steine sogenannt leben. Oder dass wenigstens, dass sie nicht tot sind. Vorhin, ohne diesen weißen Stein, also hier zurück, jetzt würde man nämlich sagen, diese weißen Steine, diese drei hier, die sind tot. Warum? Naja, wir haben ja vorhin gesehen, dass wenn wir das komplett ausspielen, das komplett zu Ende ist, zum Ende von dem Brett, dann sagt man, die Steine sind jetzt von dem Brett verschwunden. Also bringt es Weiß nichts, da zu spielen. Also Weiß könnte jetzt hier anfangen, irgendwelche Dinge zu spielen und dann würde er quasi Schwarz nur mehr Punkte geben. Weil Schwarz wird es ja am Ende da ganz oben würde irgendwann fangen. Und wenn er sie fängt, dann kriegt er ganz, ganz viele Punkte. Und jetzt bekommt er ja nur drei. Also was sagt man dann? Naja, Weiß sagt, ich lasse die Steine einfach liegen. Ja, da war eine Frage.
Ist es eigentlich üblich, dass man sich unterhält bei so Spielen?
Ist es üblich, dass man sich unterhält? Gute Frage. Also ich persönlich mache das sehr gerne.
Ja, wenn man das so alleine spielt, also so privat spielt, bestimmt. Aber wie ist es irgendwie auf so Turnieren oder so bei so ernsthafteren Spielen?
Also in Anführungszeichen? Professionelle Spiele sollte man auf keinen Fall unterbrechen mit irgendwelchen Kommentaren. Das wird nicht so gerne gesehen, glaube ich. Aber wenn man das privat macht, insbesondere wenn man ein sogenanntes Teaching Game macht, wo ein meistens professioneller Spieler andere Leute versucht, dem Spiel beizubringen, oder wenn ich als Amateur, also richtiger Amateur, ich habe nicht so viel Ahnung von dem Spiel, versuche euch das Spiel beizubringen, dann sitze ich bei dem Brett und ich spiele zum Beispiel Partei und dann spiele eine Runde und sage ich, ha ja, hier gibt es doch diese Situation und wenn du jetzt das machst, dann könnte hier das passieren und wenn du das machst, dann könnte das passieren. Und damit versuche ich dem halt das Spiel beizubringen, indem man Muster öfters sieht. Das ist nämlich der Weg, wo man dieses Spiel schnell lernt, nämlich dass man ganz, 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 ganz viele Spiele einfach spielt und einfach knallhart verliert die ganze Zeit, aber davon ganz viel lernt. Ja, eine Frage?
Das heißt auch, das hat dann so einen gewissen Poker-Aspekt, wenn ich dann so viel rede und sage, ja, wenn du da spielst, dann könnte das passieren, dann könnte das passieren, wenn ich versuche, meinen Gegenüber dazu zu bringen, andere Züge zu machen.
Das könntest du machen, das ist aber sehr böse. Das Ziel von einem Teaching Game ist nämlich, andere Leute irgendwas zu unterrichten, also denen beizubringen, wie das Spiel funktioniert.
Also jetzt nicht bloß beim Unterrichten, sondern das kann man schon mehr spielen, dass man nicht so in dem Sinne als...
Also wenn man das macht, man könnte es machen, aber wenn man irgendwie ernsthaft versucht zu spielen, dann sollte man es eigentlich nicht machen, weil es unhöflich ist. Okay. Höflichkeit hat auch so ein Element in Go. Zum Beispiel auch, wie man den Stein festhält, da gibt es so Regeln, wie man sich verhält und naja, das Brett ist ja komplett das, wie heißt es? Würfel? Nee, also
Quadrat,
genau, dankeschön. Also ein Quadrat und man könnte ja in jeder Ecke genau gleich anfangen, es würde alle gleich funktionieren. Und es gibt irgendeinen von diesen vier Punkten, wo Schwarz, wo es eigentlich gerne gesehen ist, dass Schwarz spielt. Übrigens, das habe ich gar nicht erzählt, Schwarz macht der erste Zug. Nichts wie ein Schach. Also ein Freund von mir hat mal gesagt, Schwarz spielt der erste Zug genauso wie in Schach. Genau. Der schwarze Zug wird immer im gleichen Eck gemacht. Das ist halt irgendwie so üblich. Ich weiß nicht genau, weswegen oder warum. Und welche, ich weiß nicht mal, welcher Ecke es ist, glaube ich. Genau. Jetzt bin ich wieder durcheinander natürlich.
Das ist ein Beweis für jeden mit dem Handicap von 1.
Nee, mal Weiß beginnt nicht mit dem Handicap von 1. Handicap erkläre ich nachher, okay? Okay. Ich glaube auch, dass es die rechte Ecke ist, aber hundertprozentig sicher bin ich mich nicht. Ich wollte mich eigentlich... Na, also für Schwarz aus rechts oben, glaube ich. Damit Weiß dann in der Nähe ist und rechts unten spielen kann. Oder irgend sowas, das ist nicht so richtig klar. Aber im Computer ist es eh egal.
Weil das ist klar, was Spieler sein setzt.
Ja, genau. Dann wäre es rechts oben, genau.
Ah, man landet zum Gegner rüber.
Genau, indem er seine Hand da nicht so weit rausstrecken muss. Das ist irgendwie die Geschichte, die ich mal gehört habe. Quote mich da nicht, das kann sogar so unglaublich falsch sein. Unglaublich falsch sein. Genau. Also, wo war ich? Ich war beim Erklären von Leben. Naja, habt ihr jetzt so verstanden, was in diesem Fall Leben heißt? Ja, das ist schon mal gut. Jetzt versuche ich euch nämlich ein komplexeres Beispiel, das ich natürlich vergessen habe zu malen.
Ich hätte noch eine Frage.
Ja, ich höre zu. Ich mache kurz einen Start. Ja, bitteschön.
Das sind ja alle, so wie ich das verstehe, das sind keine Regeln, sondern so, wenn man das Spiel kann, dann ist das logisch. Das ist so ähnlich wie, keine Ahnung, Schafkopf,
wo man... Du hast recht, es gibt öfters Züge, die man spielt, weil man es weiß. Ja.
Ja, weil du jetzt gesagt hast, es gibt die Regel, dass man das dann nicht ausspielt. Dürfte man es trotzdem ausspielen?
Man darf immer alles ausspielen. Die Regeln, die tatsächlich zu dem Spiel gehören, die habe ich schon ganz, ganz am Anfang mitgeteilt. Das sind eigentlich so drei. Irgendwie, man spielt abwechselnd und es gibt diese Regel für Co. Und es gibt diese Regel, wem Territorium gehört. Und das war's eigentlich. Und alles, was ich danach erzählt habe, das ist alles so Dinge, die üblich sind. Und weswegen ist das? Naja, wegen diesem Prinzip von Effizienz. Also man könnte es immer ausspielen. Das Problem ist, meistens hat entweder nur der Gegner Vorteil davon, es auszuspielen, oder keiner hat Vorteil davon, es auszuspielen. Und in beide Fälle sagt man dann, man wisse ja, es ist ja so zu Ende, warum soll man das noch ausspielen? Und da gibt es auch noch so eine andere Höflichkeitsregel, die man in Deutschland nicht so oft sieht, aber in Asien anscheinend nach Behauptungen von anderen ganz oft sieht, nämlich, dass wenn man sieht, dass man verloren hat, dass man dann nicht versucht weiterzuspielen und hofft auf einen Fehler von dem Gegner. Nee, wenn man offensichtlich verloren hat, dann sagt man, okay, ich habe verloren und dann ist das Spiel auch zu Ende. Das ist so eine Höflichkeitsregel. Aber meistens kann man, gerade in Deutschland, ist es üblicher, dass man sich sagt, okay, ja, ich habe jetzt zwar verloren, aber darf ich es immer noch weiterspielen, dann können wir beide was davon lernen.
Beim Schach natürlich ist es ähnlich. Also,
das ist bei Schach ähnlich? Okay.
Auch wenn zwei Schachspieler, die jetzt ja, nicht wirklich Anfänger sind, sondern irgendwie im Verein spielen und so gegeneinander kommen und da stellt einer irgendwie die Dame ein, gibt da auch auf.
Okay.
Und ja. Manchmal spielt man dann gegen so Anfänger und dann stellt die Dame ein und dann spielen sie weiter und spielen weiter und dann denken sie, ja, oh mein Gott, gib halt auf.
Okay. Also dieses Gebrauch gibt es anscheinend in Schach auch, wird aus dem Saal erzählt. Ich kannte das eigentlich in Schach ehrlich gesagt nicht, obwohl ich ganz, ganz früher als Kind schon mal in so einem Verein gespielt habe. Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen. Gut, das sind so die Regeln, die ich erklären wollte, glaube ich. Nee, ich wollte noch Leben erklären, genau. Und zwar mache ich euch jetzt ganz schnell so einen Teil rein. Ups, muss ich mich aber nicht verklicken. Das ist ja schwierig in dieses KDE-Programm. Nicht schlechtes über KDE, aber manchmal hat man halt Schwierigkeiten. In diese Situation. Weiß ist am Zug und Weiß versucht zu fangen. Also stellt euch mal vor, also diese Situation ist für Schwarz lebend übrigens. Was bedeutet das? Naja, das bedeutet, dass es für Weiß unmöglich ist zu fangen. Also das wäre so eine Situation, die zum Beispiel am Ende vom Spiel vorkommen könnte. Da gibt es hier zwei leere Fläche und wir haben ja vorhin gelernt, man darf keinen Stein in einen Platz reinlegen, wo der Stein direkt vom Brett verschwinden würde. Oh, dieses Deutsch ist so schwierig. Außer dann, wenn man irgendwas damit fangt. Jetzt stellt ihr euch aber vor, es liegt hier ein weißer Stein und es liegt hier ein weißer Stein. Dann wäre es ja gefangen, diese schwarze Gruppe. Aber es gibt diese ganz grundlegende Regel, dass man genau einen Stein pro Zug machen darf. Und deswegen kann man das nicht fangen. Weil man müsste ja sowohl auf R19 als auch auf T19 gleichzeitig einen Stein hinlegen, ein weißer Stein. Und das geht nicht. Und deswegen heißt es lebend.
Man kann generell sagen, dass eine Gruppe lebt, wenn sie zwei solche Löcher hat.
Und dementsprechend kann man ganz genau sagen, dass diese Situation lebt, wenn es zwei von diesen Löchern hat. Man muss aber aufpassen. Und zwar kann ich da natürlich ein Gegenbeispiel zeigen. Weil das hier hat ja auch zwei Löcher. So, das ist aber tot. Warum ist es tot? Naja, stellt ihr euch mal vor, ihr versucht jetzt als Weiß, naja, man Weiß darf ja hier reinspielen, weil wenn Weiß hier reinspielt, dann ist der schwarze Stein weg. Und deswegen darf Weiß da reinspielen und jetzt hat er nur ein so ein Loch übrig. Also man muss da ziemlich aufpassen. Es gibt nämlich fast genau gleiche Situationen, die für einen Algorithmus vielleicht auch gleich aussehen könnten. Um mal zu vergleichen, nochmal das
zu sagen. Was wenn der Stein auf S19 fällt?
Der Stein auf S19 fällt, dann wird es auch interessant, das stimmt. Weil wenn der Stein auf S19... Ach, lass uns das einfach in so einen anderen Eck reinmachen. Hoppla. Hopp. So. Jetzt ist spannend, nämlich, was würde jetzt passieren? Naja, in dem Fall ist Schwarz am Zug. Wenn Schwarz am Zug ist, kann er natürlich hier einen Stein reinlegen. Und das immer wieder in diese lebende Situation da ganz oben. Denkt Schwarz aber, na, ich bin jetzt effizient und ich spare mir jetzt diesen Zug. Spielt er vielleicht woanders, versucht der Territorium zu greifen. Dann kann Weiß das hier machen. Und jetzt ist nur noch ein Loch übrig. Wie funktioniert das? Naja, stellt euch mal vor, dass ihr schwarz seid und versucht, hier zwei von diesen Löchern zu machen. Wie würde das funktionieren? Naja, wenn das passieren wird, da, also wie könnte das passieren? Naja, da müsste hier ein schwarzer Stein
liegen. Man muss sich ja erstmal bewusst werden, dass man das tun muss. Aber man denkt sich, naja, der da drin, der ist doch eingesperrt, oder?
Der ist doch tot. Der da drin? Nee, weil ich habe ja nur ein Loch.
Ja, aber der Weiße da drin, der hat doch gar keinen Platz.
Der ist allein.
Der ist allein.
Ah ja,
der ist einfallen. Der ist doch ganz allein da drin.
Also du bist schwarz und behauptest, es wäre von Brett verschwunden. Naja, dann bin ich ja weiß. Ich sag, nö, das ist aber nicht so.
Ah, das kann ich aber auf die Ecke setzen, sind beide weg.
Genau, jetzt sind sie beide weg. Jetzt bin ich aber weiß und darf ich wieder reinsetzen.
Dann setz sie wieder rein, ich bin wieder weg.
Ja, genau, dann sind sie wieder weg. Das setze ich aber hier rein. Oh, hoppla. Ups, jetzt ist alles weg.
Jetzt weiß aber.
Ja, genau. Und was ist jetzt passiert? Naja, Schwarz hat drei Steine gefangen. Irgendwie funktioniert dieser Redo-Knopf nicht. Also Schwarz hat natürlich, Schwarz hat natürlich drei weiße Steine gefangen in diesem Prozess, wo sie gerade gesehen haben.
Das Feld B19 gehört weiß nicht mehr.
Und das Feld gehört, B19 gehört weiß nicht mehr, ganz genau. Aber in die alte Situation, also Weiß hat aber diese ganze Fläche hier gewonnen und diese ganze Steine gefangen. Das ist schon ziemlich viel wert. Gehen wir zurück zu dieser Situation. Wenn jetzt Schwarz hier reinspielt, hat Schwarz zwei Punkte, nämlich das hier und das hier. Und Schwarz verliert diese ganzen Punkte nicht. Also das macht schon einen großen Unterschied. Man denkt, naja, das ist so ein kleines Eckchen, da gibt es eh nur so ein paar freie Felder, das ist nicht so groß. Ist aber ziemlich groß. Genau. Das ist Leben und Tod. Ist es alles so ein bisschen klar geworden, was das jetzt bedeutet? Was jetzt Leben ist und was jetzt Tod ist? Jetzt gibt es nämlich die nächste Abstraktionsschicht.
Eine Frage noch.
Oh, ja, gerne.
Wenn ihr jetzt eine senkrechte Linie genau in der Mitte runter macht, wird dann das ganze Feld oder nur das linke oder nur das rechte?
Ja, okay, das ist eine gute Frage. Und zwar?
Erstmal eine Darmung zu erstellen, zwei Aufstellungen.
Ja, genau. Also, ja, ich kann das in diesem Programm leider nicht so gut reproduzieren. Die Frage war, was ist jetzt, wenn ich eine senkrechte Linie ganz durch dem Brett drüber habe? Gehört mit, ja, aber dann muss ich so viel klicken und dann muss ich die mit dem Maus zeigen, das ist unglaublich schlecht. Lass uns das nicht machen, ich erkläre das einfach. Wir haben nämlich eine gerade Linie, wo alle schwarzen Steine liegen. Das können wir ja behaupten, dass da links ist ein Auge, also ein so ein freies Eck, und da rechts ist ein Auge, nämlich so einen freien Platz auch.
Ich muss einfach mal eine Linie vertreten wollen, gegen diese aufzustellen. Man kann jetzt sagen, toll, wir haben die ganze Linie von 19 Steinen, die weiß latent. 19 Punkte extra für weiß.
Genau, die Gegenthese ist, Weiß fängt jetzt einfach diese ganzen Steine, weil die liegen ja nur zwischen Weiß rein. Das bringen wir aber durcheinander. Das ist nicht, was ich erzählen wollte. Also, wenn ich Schwarz so eine ganze Linie gebe als Weiß, dann kann ich sagen, oh, ich kann aber noch hier seitlich reinspielen. Ich bin nämlich Weiß, ich darf einen Stein nehmen und den irgendwo hinlegen. Ich bin ja am Zug.
Vielleicht da drin ein kleines Gebiet machen.
Und da drin dann ein kleines Gebiet machen. Schwarz könnte ja sagen, oh, ja, das gehört doch alles mir. Und dann sage ich als Weiß, nee, hier, schau mal, ich kann hier einen Stein reinlegen und wenn du behauptest, dass dir das alles gehört, dann kannst du ruhig passen und ich spiele dann weiter als Weiß. Und irgendwann kann ich dann ein Gebiet einschließen, indem ich einfach jeder meiner Zug so eine lebende Strecke erzeuge.
Was war ein primitiver Farben beim Großspielen? Die Linie durch die Hälfte vom Brett, sie kann es nicht halten, weil ihr das Tempo dafür fehlt, das Territorium zu sichern, bevor Weiß sie dann abnimmt.
Genau. Die Erfahrung aus dem Saal war, wenn man Schwarz so eine Linie gibt, kann man nicht alles behalten als Schwarz, weil Weiß wird sich irgendwann einen Teil von diesem Territorium abgreifen, bevor man den davon abhalten kann. Und so ist es auch genau in der Praxis. Genau. Es gibt noch so zwei anderen Regeln. Ja, sage ich mal kurz Seki. Seki hat auch andere Namen, weil Seki heißt anscheinend irgendwie Schweinehund oder irgend so was Beleidigendes in Koreanisch. Aber ich sage Seki, weil das sagt man in Japan dazu. Seki ist Mutual Life. Mutual Life, das ist ein bisschen ein schwieriges Konzept, deswegen werde ich da nicht so tief drauf eingehen. Aber es heißt, dass zwei Formen beide lebend sind, obwohl es keine Steine außenrum gibt. Also das sieht für einen Anfänger vielleicht beschlossen aus, also indem es entweder dem einen oder dem anderen gehört. Aber um das zu Ende zu spielen, müsste man einen Stein einspielen und dann würde das der Gegner gehören. Gut. Könnt ihr euch dann nachher im Internet nochmal nachschlagen, weil wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Ich habe leider tatsächlich kein Beispiel gebaut. Ich könnte eins finden, das ist wahrscheinlich nicht so schwierig. Es gibt nämlich, weil dieses Spiel ja so geliebt wird von Informatikern, gibt es sehr viele Internetressourcen, wo man sehr gute, hochqualitative Dinge finden kann.
Dann macht es doch.
Dann macht das doch. Naja, das werde ich gleich machen. Erst wollte ich aber noch der Komi-Regel erklären und damit auch dann das Handicap-System. Also ich habe jetzt hier gerade gesagt, ich will ein neues Spiel anfangen. Ich mache mal ein kleines Brett. Anfänger spiele öfters auf ein kleines Brett. Warum? Naja, damit kann man erstmal die lokale Strategien lernen. Lokale Strategie heißt zum Beispiel, lebt diese Gruppe jetzt oder ist er jetzt tot? Das haben wir ja vorhin gesehen, das kann mit ganz kleinen Unterschieden macht das auf dem Brett, macht das einen sehr großen Unterschied in die Anzahl Punkte. Und um das einem beizubringen, spielt man manchmal lieber auf dem 9x9 Brett. Und wenn man das dann gelernt hat, kann man größere Bretter anfangen. Dann gibt es noch sowas, das heißt
Handicap. Lokale Strategie ist doch vielleicht wie Taktik, oder?
Ja, ich glaube, es sagt auch Taktik dazu. Das Deutsch ist mir immer so nicht so richtig klar, deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig. Ich nenne es immer lokale und globale Strategie, das gibt es nämlich auch. Taktik, genau. Dann gibt es noch sowas, das heißt Handicap. Das sind diese schwarzen Steine, die hier schon da sind. Das ist so eine Vorgabe. Das kann man benutzen, wenn man ein relativ guter Spieler ist und versucht auf dem gleichen Niveau mit einem Anfänger zu spielen oder mit generell irgendjemand, der weniger gut ist. Naja, warum macht man das? Naja, jetzt hat Schwarz ja einen großen Vorteil. Weil Schwarz hat ja schon zwei Steine auf dem Brett und hat die umsonst bekommen. Wir haben ja vorhin gelernt, Go ist alles um Effizienz. Also wenn Schwarz Vorgaben bekommt, ist das für ihn schon viel effizienter. Also wenn Spieler gleich gut sind, dann hat Schwarz es quasi schon gewonnen. Braucht man gar nicht drüber nachdenken. Das Handicap kann man meistens einstellen. Meistens spielt man bis zu 5. Deswegen gibt es ja diese runde Punkte auch. Das ist ja vorhin noch mal gemeint.
Was macht das Programm, wenn du das selbst einstellst?
Weiß ich gar nicht. Aber der macht das, was man erwarten würde. Okay. Als Go-Spieler. Ja. Genau. Also meistens spielt man bis zu 9. Ich habe auch mal versucht, ein Handicap-Game zu spielen mit, na, was war das, 16 Steinen oder so. Das war ziemlich verrückt. Das hat alles Chaos verursacht.
Für dich trotzdem mehr oder für den
anderen mehr? Nee, für mich mehr. Ich habe trotzdem knallhart verloren. Das kann man alles einholen. Das ist kein Problem, wenn man ein erfahrener Spieler ist.
Wo spielt man den Winterpreis?
Ich weiß es nicht. Also ich wusste nicht, was ich, wo ich will das sofort aufgeben.
Ja, kleine Brett sind auch viel mehr als mit kleinen auf große.
Ja, genau. Auch das noch. Und da gibt es noch so einen zweiten Teil, das heißt Komi. Komi hat man eingeführt, weil man festgestellt hat, dass wenn Schwarz anfangen darf, dass er dann vielleicht einen Vorteil davon hat. Weil man darf ja zuerst spielen, also wenn man sich Schach überlegt, dann hat man den beiden Spieler und die sind alle gleich. Ne? Also der anfängt, der kann zwar spielen und irgendwie kommt das zu Ende und dann hat der eine gewonnen oder der andere gewonnen. Und das Gleiche können wir bei Go auch ausprobieren. Und da stellt man fest, oh, der Schwarze gewinnt so große Mehrheit von dem Spielen. Ich glaube so 70% oder sowas wird dann von Schwarz gewonnen. Deswegen hat man irgendwas eingeführt, das heißt Komi. Komi sind quasi Punkte, die man dem weißen Spieler vorhin gibt. Das hat angefangen mit 4,5, glaube ich, vor, ich glaube, 200 Jahren, wenn ich nicht täusche. Und vor etwa 100 Jahren hat man das auf 5,5 erhöht und mittlerweile sind wir bei 6,5. Und man ist sich immer noch nicht so richtig im Klaren, ob das jetzt ausreicht, diese 16,5er Punkt, oder dass man weiß, vielleicht noch mehr Punkte geben soll, damit es sich wirklich ausgegleicht. Deswegen gibt es dieses Komi. Dann fragt man sich vielleicht noch, wie einigt man sich eigentlich, wer schwarz und wer weiß spielt. Da gibt es einen einfachen Prozess. Entweder man spricht sich ab und man sagt, ja, du kannst schwarz spielen. Oder der schwächere Spieler spielt schwarz. Das ist der Standardregel so. oder man spricht sich richtig ab, und zwar nimmt dann der schwarze Spieler eine Menge Steine in der Hand, zeigt sie nicht, macht es so, und dann sagt der Weiße, naja, ich schätze, du hast eine gerade Anzahl an Steine, oder er sagt, ich schätze, du hast eine ungerade Anzahl, dann legt sich Schwarze hin und zählt sie nach. Einfaches Einigungsalgorithmus.
Wer kriegt dann welche Farbe?
Und der Recht hat, kriegt, also wenn Weiß Recht hat, dann kriegt er die schwarzen Steine, darf er schwarz spielen, und sonst darf der andere schwarz spielen. Okay. Ja. Gut.
Also es wird ausgelöst.
Kann man so sagen, ja. Es wird ausgelöst.
Auslösen ist böse.
Ja, aber so hat man ja, gut, wie sagt man das dann? Man hat ja natürlich eingesehen, dass der Gegner genau weiß, wie viele Steine er hat, und hat man dann natürlich richtig eingeschätzt. gut, die Behauptung besprechen wir ein anderes Mal. Wir gehen jetzt rüber in die Komplexität.
Ja, in einem Goldturnier wird es doch irgendwie von der Turnierleitung festgelegt.
Entweder das, oder es gibt ein System, wo man, wenn man zwei Teams hat, dass die erste Gruppe das erste Brett macht, die beste Spieler, und danach wird das alles daraus hergeleitet.
Also ich kann nicht sagen, wie es beim Schach ist, da sagt die Turnierleitung, wer weiß, wie es Spaß hat.
Okay, und bei Schach ist es
üblicherweise so gemacht, dass man abwechselnd weiß und schwarz.
Genau, also abwechselnd weiß und schwarz macht man bei Go auch, nur muss halt die erste Gruppe irgendwie geeignet werden. Genau. Also es wird öfters von der Spielleitung auch festgelegt, anscheinend. Okay, zur Komplexität. Also es gibt schon eine tolle Rechensumme. Man kennt das vielleicht von Schach, man hat das vielleicht mal gehört. Wer weiß, wie komplex Schach so etwa ist? Also wie viele mögliche Spiele gibt es so etwa bei Schach? Weißt du, irgendjemand ist zufällig? Weil also, schon mal
erster Zug hast du 20 Möglichkeiten zum Auswählen.
20 Möglichkeiten beim ersten Zug, ja, ja, okay, das stimmt. Das ist bei Go ein bisschen anders, gell? Also das ist was von 19 bei 19, naja, relativ viele Züge, die man auswählen kann. Was? 80 Millionen Schachspiele? Genau, 10 hoch 120 ist es sogar. Es gibt nämlich eine Geschichte, die mein Vater mir früher mal, also mein Vater hat sehr viel Schach gespielt früher und hat mich natürlich versucht, mich davon zu überzeugen, dass es ein wirklich tolles Spiel ist. Da gab es eine Legende, und da gab es irgendwie so einen König, und der hat gemeint, irgendjemand, der kriegt ein Kornkran. Reiskorn war es, Entschuldigung. Reiskorn, genau. Ein Reiskorn für jedes Stein und dann exponentiell. Das war für jedes Feld. Ah, Mist. Ich dachte, das wäre für jedes mögliche Spiel. Schade. Ja, da funktioniert es gar nicht. Egal. Witzige Geschichte kann man im Internet nachschlagen. 10 hoch 120 Spielmöglichkeiten. Wie viel denkt ihr, dass es so bei Go gibt? Denkt, dass es so ähnlich ist?
10 hoch 960.
10 hoch 960? Ja, einigermaßen akkurat. Im Internet habe ich nämlich gefunden 10 hoch 761. Auf dem 1919 Brett. Es gibt auch Leute, die auf größere Bretter spielen.
Ist das auch bei allen möglichen Handicaps durchgerechnet?
Nee. Das ist nur für die normale Spiele. Und das sind die normale Spiele. Habe ich es überhaupt richtig gesagt? Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Jedenfalls ist es nochmal Größenordnung komplexer. Man kann es sich auch einfacher vorstellen, indem man sich überlegt, wenn man nur Steine hinlegt und niemals irgendwie Dinge fängt oder sowas, wenn man das alles weglässt, dann kann man sich ausrechnen, wie viele Züge das denn sind. Naja, das ist 19 mal 19 zwischen Klammern und dann Ausrufzeichen, danach nehme ich die Fakultätsfunktion. Sag ich das richtig? Mathematiker im Raum? Ja, gut, danke.
Man muss nur aufpassen, wenn es Brett komplett voll ist, sind alle Steine weg.
Das stimmt, das macht es ein bisschen schwieriger. Aber das ist so eine grobe Schätzung, die man machen kann. Wenn man das vergleicht mit der Anzahl Partikel im Universum, das wisst sicher jeder hier, wie viele das sind. Also es ist sowas wie 10 hoch 80. 10 hoch 80 ist relativ wenig im Vergleich zu 10 hoch 700 irgendwas. Deswegen, Go kann man nicht unbedingt in dem ganzen Universum da, also wenn man in jedem Partikel ein Go-Spiel speichern würde, dann reicht das nicht aus, leider. Ist ein ähnliches Problem bei Schach, aber diese 10 hoch 80, das ist ja das, was die Physiker Observable Universe nennen, also das Universum, das man sehen kann. Ja, da gibt es noch so ein paar Geschichten, wo Physiker drüber reden können, wo ich keine Ahnung davon habe. Da muss ich leider zu einem anderen Vortrag delegieren. Möchtest du einen Vortrag darüber halten? Genau. Jetzt wollte ich eigentlich mit euch noch mal so eine Runde spielen, aber alternativ kann ich natürlich auch euch erzählen, wie das jetzt genau mit dieser Effizienz zusammenhängt und warum das denn für Computer so komplett schwierig ist. Da habt ihr dann am meisten Spaß dran. Ihr werdet bestimmt alle wissen, warum das so schwierig ist. Ja, ich sehe nicken. Freut mich. Gut, warum ist das so schwierig? Naja, man versucht möglichst effizient zu spielen. Das klingt erstmal einfach. Jetzt muss ich meinen Ladder wieder aufmachen, weil das ist nämlich das tolle Beispiel, wo man das dran zeigen kann. Genau, jetzt sind wir wieder hier. Das Schwierige an dem Spiel ist, dass man versucht, effizient zu sein. Das klingt erstmal relativ einfach. Ein Computer könnte sich ja einfach so eine Situation anschauen, wie hier, und sagen, naja, ist offensichtlich gefangen. Das kann man irgendwie relativ einfach ausdrucken, indem man diese Muster irgendwie speichert und dann kann man sie irgendwie drehen und so. Das geht relativ effizient in einem Computer, das ist nicht so schwierig. Das Problem ist, was passiert jetzt, wenn hier ein weißer Stein ist? Naja, wenn hier ein weißer Stein ist, dann wisst ihr alle, jetzt habt ihr gelernt, dass es so eine Leiter gibt und der Leiter kommt irgendwann bis hier. Naja, was passiert dann? Naja, plötzlich leben diese drei weiße Steine, weil die können ja rauslaufen bis zu diesen weißen. Und plötzlich hat sich der State von dem Brett, von hier unten, hat sich komplett geändert, weil irgendwo da ganz an der anderen Seite vom Brett liegt da irgendein Stein. Und das ist so der Kern, von weswegen Go so schwierig ist für Computer.
Ich mag das mal trollen, wir haben keinen passenden Algorithmus, man muss den interpretiert.
Ja, okay.
Also eine Schachtelchen würdest du bauen, wenn du gehst, als die nächsten drei möglichen Züge von Schwarz überweist, du gehst alle Stellungen durch daraus sortieren?
Komme ich gleich drauf. Ja? Also die Behauptung war, wir haben nur noch keinen passenden Algorithmus gefunden. Da hast du zum Teil recht. Das Problem ist, dass man so einen Algorithmus nicht so richtig bauen kann. Da hat man noch so ein paar Probleme, die man nicht lösen kann. Und zwar, also es wäre doch einigermaßen im Rahmen, wenn man das immer ausspielen würde. Wenn man zum Beispiel sagt, hier da unten, das ist eine Situation, die spielen wir jetzt komplett zu Ende und da sind wir uns beide einig, dass das Ende ist und danach spielen wir woanders weiter. Aber üblicherweise, wenn man ein professionelles Go-Spiel anschaut, dann passiert irgendwas da unten und danach passiert irgendwas da oben und da kommen so gefühlt, wenn man das nicht versteht, kommen da gefühlt beliebig irgendwie Steine da oben und dann plötzlich fängt einer an, hier unten zu spielen. Und denkst du, warum spielt ihr nicht da oben? Da ist noch so eine Lücke, da musst du noch reinspielen. Das Problem ist, als professioneller Spieler versuchst du, möglichst effizient zu sein, so wie jeder Spieler. Und du hast dich ja überlegt, wenn mein Gegner jetzt da oben einen Zug macht, dann bringt mir das so viel, also das kostet mir so viele Punkte, also zum Beispiel 5. Und da unten, wenn ich hier unten reinspiele, dann bekomme ich 60 Punkte. Also vielleicht nicht so genau, aber so in diesem Rahmen bewegt sich das. Und deswegen spiele ich zuerst da unten und danach erst da oben. Also da oben, das kann ich nachher noch klären. Irgend sowas in der Richtung. Ja, genau, da ist nicht so wild, wenn ich es verliere. Außer wenn man dann plötzlich versehentlich irgendwas übersieht und denkt, da hätte ich vielleicht doch was anderes spielen sollen. Genau, und für einen Computer ist es extrem komplex, um diese globale Entscheidungen zu treffen. Deswegen sage ich auch lokal und global, weil hier unten in diesem Bereich, da ist es so irgendwie klar, was man spielen sollte. Man könnte sogar behaupten, dass es für Computer gelöst ist. Aber im globalen Rahmen hat das, also man muss sich nicht nur überlegen, was passiert jetzt hier lokal und was passiert jetzt da lokal und dann hat man es gelöst. Nee, man muss auch noch aufpassen, dass die Dinge miteinander interagieren irgendwann. Und das wird immer passieren.
Wie gut sind denn die besten Programme, die es gibt?
Ich dachte, die sind so im niedrigen Amateurbereich. Ich habe aber noch mal genauer nachgeschlagen und festgestellt, gute Amateure werden jetzt von den Programmen geschlagen. Vor, ich glaube, 2 Jahren war es, wurde der erste professionelle Spieler von einem Computer geschlagen, allerdings mit einem 4-Stein-Handicap. Also das geht noch eine Weile.
Also was sind das in Queues dann?
Was ist das in Queues? Wie meinst du?
Naja, so ein Computerprogramm, so ein gutes, was für ein Queue hat denn das?
Ja, das hat so ein irgendwo im Darmbereich mittlerweile. Also ich dachte, das wäre noch so im 10Q-Bereich. Ich zeige euch nachher noch eine Webseite, da kann man zum Beispiel gegen Computer spielen. Da steht so ein Ranking von 10 bis 13Q dran. Und wenn ich versuche, sie zu schlagen, dann funktioniert das nicht. Aber ich kann mich vorstellen, dass ich irgendwann mal das Spiel besser beherrsche und dass ich dann gewinne. Aber ja, es gibt anscheinend bessere. Es gibt auch, habe ich gelesen, monatliche Kämpfe zwischen monatliche Kämpfe zwischen Computer-Go-Programmen und zwar auf öffentlicher Go-Server. Zum Beispiel gibt es da KGS, also aus irgendeinem Grund heißt die alle GS, das heißt Go-Server wahrscheinlich, deswegen GS. Und es gibt so vier bekannte Server, da gibt es KGS und DGS und IGS und OGS und man weiß nicht so richtig, welche ist. Und da gibt es noch so ein paar andere und da kann man alles über online Go spielen. Zum Teil kann man sogar Geld damit verdienen, indem man irgendwelche Spiele gewinnt. Also es ist auch üblich, auf dem Spiel zu wetten, wenn man in Korea oder China schafft. In Japan ist es anscheinend nach Behauptung eher unüblich. So richtig wissen tue ich es nicht.
Mag jetzt mal die Geschichte von Schachergeister mal. Schachergeister ist auch schon 10 Jahre her. Mhm. Damals war es üblich, dass Menschen von Maschinen geschlagen wurden, aber es gab Menschen, die sich darauf spezialisiert haben, algorithmische Unebenheiten in der Schacheinrichtung auszunutzen, um die Enden zu schlagen. Mhm.
Es gibt Leute in der Schachwelt, die sich spezialisieren darauf, dass sie den Computer schlagen. Habe ich jetzt richtig übersetzt von dem Kamera? Genau. Das gibt es bei Go meines Wissens nicht. Also Schachengels basieren öfters darauf, dass sie zum Beispiel die Öffnungen und das mittlere Spiel, dass sie das irgendwie algorithmisch bestimmen. Also für Openings gilt öfters, dass man sie in dem Computer einfach einbaut und man sagt, hier, das ist eine Öffnung, der ist üblich und den gibt's. Und da hat man dann so eine Datenbank von, weiß der Geier was, 20.000 oder sowas. Und das sind so die üblichsten Öffnungen, da hat man dann alles abgedeckt. Werden wir nachher beim Go auch noch sehen, übrigens. Und dann gibt es noch Algorithmen in der Schach, die sagen grob, wie viele Punkte so ein Feld wert ist. Bei Schach ist es nämlich ganz wichtig, diese Teile, die man bewegt. Figuren, genau. Die Figuren, die bewegen sich. Und je weiter in der Mitte beim Schach die sind, meistens je mehr Zugmöglichkeiten zu haben. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber im Grunde genommen ist ein Objekt weiter in der Mitte ist meistens besser. Und deswegen gibt es so eine genannte Utility Function aus der KI, kennt man das vielleicht. Diese Funktion berechnet, was der Wert von einem Zug ist. Und das macht er, um genau diesen Baum, was du vorher versucht hast zu fragen. Also um einen Algorithmus zu bauen, würde man versuchen zu überlegen, was passiert, wenn ich dieser Zug mache, was passiert, wenn ich dieser Zug mache. Und was macht dann mein Gegner? Und das mache ich halt beliebig bis zum Ende des Spiels. Wenn man zum Beispiel Tic-Tac-Toe überlegt, also dieses 3-Kreuz-3, Kreuz- und Kreis-Spiel, da kann man das algorithmisch durchrechnen und dann hat man eine Utility-Function, der sagt 1 oder 0. Und der sagt, diese Situation, also wenn du diesen Zug machst, dann gewinnt es und wenn du diesen Zug machst, dann verlierst du. Und weil das ja ein gelöstes Spiel ist, kann man das einfach zu Ende durchrechnen und dann eine Utility für diesen Zug bestimmen. Das geht bei Schach nicht, weil wir haben ja vorhin gesagt, es gab, was war es, 10 hoch 120 mögliche Spiele. Also kann man nicht von Anfang an bis zu Ende durchrechnen, was passiert. Naja, dann gibt es einen Ansatz, dazu braucht man diese Utility Function. Der sagt, der gibt einen abgeschätzten Wert, wie gut ist dieser Zug. Und das Problem ist, dass bei Schach ist es ein bisschen klar, wie man sowas bestimmt. Nämlich zum Beispiel, dass in der Mitte einen Vorteil hat. Und vielleicht kann man es sogar zu Ende durchrechnen und hat man eine Datenbank von alle Endsituationen mit bis zu meistens 5 oder 6 Figuren auf dem Brett, dann kann man die alle speichern. Also da kann man mit intelligenter Speicher kann man das, ich glaube, 1-2 Terabyte kann man das alles speichern. Alle möglichen Spiele mit 6 verschiedenen Figuren auf dem Schachbrett kann man speichern. Oder kann man effizienter durchsuchen. Das gibt es auch, wenn man sich mit Schachprogrammen auskennt, dann weiß man, da gibt es Datenbanken, die kann ich einfach runterladen und benutzen. Sowas gibt es bei Go leider nicht. Warum? Naja, man müsste dann diese ganze Situation irgendwie intelligent speichern. Weil das Problem ist ja, dass ich nicht so richtig bestimmen kann, wie der Zusammenhang ist zwischen dieses Lokale und dieses Globale. Und das macht es sehr schwierig, das quasi mit so einer Verteilung, also um das irgendwie einzuteilen, damit es einfacher wird. Und das ist zum Teil auch was Großes spannend macht. Und was man sich jetzt in der KI in 2006 oder 2008 überlegt hat, ist, dass man einen sogenannten Monte Carlo Simulation macht. Und um es einfach zu sagen, gibt es da was, ich mache einfach irgendwelchen Zug und rechne da weiter. Nämlich, ich mache noch irgendwelchen Zug und irgendwann stelle ich dann fest, wie gut es ist. Und danach mache ich irgendwie Züge weg und mache das Ganze nochmal. Also das ist ein bisschen vereinfachte Erklärung von dem Monte Carlo Simulation. Und dieses Zufallsprozess, das macht es wesentlich besser und wesentlich schneller kommt man zu einem Zugergebnis. Und wie das jetzt genau algorithmisch funktioniert, da verweise ich auf Quellen im Internet. Genaue Details sehe ich nämlich auch nicht. Aber das sind so die besten Go-Engines zurzeit. Und wenn man jetzt versucht, ein Go-Spiel runterzuladen, dann kann man auch verschiedene nicht kommerzielle, ich glaube sogar Open Source Implementierungen finden, die Monte Carlo Simulation machen. Die sind aber relativ neu. Gut. Was möchtet ihr denn sonst noch wissen über Komplexität? Ja.
Also, was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, ist, ich bin jetzt ein Dan-1-Spieler.
Aha.
Und was macht mich jetzt so viel besser als jemand, der Dan-3 ist?
Ah, okay. Spannende Frage.
Also, wie du gesagt hast, ist ja ein Dan-1-Spieler, der würde jeden Dan-3-Spieler immer besiegen.
Eigentlich ist es andersrum, aber ja.
Also, ja, und andersrum.
Genau. Also, die Frage ist, was macht denn ein Dan-1-Spieler so viel besser als ein Dan-3-Spieler?
Andersrum.
Ach, Quatsch. Ja, genau. Und dann umgedreht. Also der Dan-3-Spieler ist besser als der Ein-Dan-Spieler. Und was dieses Ranking bestimmt, das ist pro Situation ein bisschen unterschiedlich. Meistens nimmt man das gleiche System wie Schach. Nämlich man hat ein Ranking-System basiert auf, Gott, Jürgen, weißt du das zufällig auswendig, das Schach-Rating-System?
ELO.
ELO, ganz genau. Also das ELO-Rating-System, das kann man auch in Go benutzen. Das ist ein Rating-System und der Unterschied zwischen die Anzahl Punkte in diesem Rating-System bestimmt die Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich es ist, dass du eine Partei gegen den Besseren oder Schlechteren gewinnst. Und die Verteilung ist sowas, dass wenn du einen Rank-Unterschied hast, dann ist es bei Go, dass du 90% der Spieler oder sowas gewinnst gegen den. Und irgendwann bist du halt besser und deswegen hast du einen besseren Ranking. Das Spannende an Go ist, dass wenn man das direkt in ein ELO-System übersetzt, dann kommt man irgendwie von minus 1000 bis hoch zu, ich glaube, 3000 oder so. Was bei Schach die Großmeister, glaube ich, bei 2000 sind, oder?
Bisschen mehr,
okay. 2500 dann wahrscheinlich. Also es gibt eine viel größere Streuung in den Rankings von Go, was ich irgendwie ziemlich interessant finde. Wo das genau herkommt, ich weiß es nicht. Vielleicht weiß jemand anders es. Gut. Also was macht es denn sonst noch unterschiedlich von Schach? Naja, irgendwie ist das Spiel viel einfacher. Die Anzahl Regeln ist viel, viel kleiner. Aber was für Computer sehr schwierig ist, ist, dass es irgendwie so eine Einigungsgeschichte gibt. Also, und das große Brett natürlich.
Wenn ihr Schach auf 19x19 spielen würdet, wäre es wahrscheinlich auch.
Dann wäre es wahrscheinlich auch schwierig, ja. Wenn ich Schach auf größeren Brett spielen würde, das geht ja nicht, weil dann müssten wir ja die ganzen Regeln anpassen.
Ja, doppelt so viel haben, dann müssen wir
König. Ja, doppelt so viel. Ja, das funktioniert nicht so richtig, deswegen muss man irgendwie aufpassen. Aber man könnte sich ja irgendwie vorstellen, dass man Schach vielleicht größer macht. Und bei Go geht das eigentlich, das lässt sich beliebig skalieren. Also es gibt Leute, die auch 25-25 spielen. Ich habe es noch nie gesehen.
Im Internet verwiesen hast du da welche nach Go.
Da gibt es was. Ich werde euch das jetzt zeigen. Was mache ich denn hier? Naja, ich mache zum Beispiel das hier. Ha. Genau, also hier spiele ich Go. Das ist OGS oder OGS. Und da kann man auch Live-Games sehe. Das ist ein relativ fancy Interface, das auch von Leuten dran gearbeitet wird. Und es ist so moderne JavaScript-Geschichten und so. Alles relativ cool gebaut. Und was? Ich bin dran. Ja, ich bin dran. Wir spielen ein Spiel. Ich weiß. Da oben der große schwarze, nee, der schwarze Probe, da bestimmt, dass wir zusammen, ja, dass ich am Zug bin und so. Egal. Genau. Da gibt es sowas, das heißt OGS. Da kann man sich einen Account machen oder man kann sich sogar mit dieses moderne Facebook kann man sich da so einen Account anlegen lassen. Ob man das jetzt will oder nicht, gut, andere Geschichte. Aber jedenfalls kann man da so was. Man kann da Live-Games sehen, die jetzt gerade alle vorbei sind. Also ich habe die vorhin die Seite geladen, aber die sind jetzt alle schon vorbei. Man kann auch Tourneen teilnehmen und man kann Live-Spielen sehen und so weiter und so fort. Es hat relativ viele Features. Es hat auch ein Review-Feature, da kann man zum Beispiel zusammen ein altes Spiel anschauen und sagen, hey, was wäre jetzt passiert, wenn? Und noch so andere fancy Features. Dann gibt es noch so was anderes, das heißt Josekipedia. Also ich habe das Konzept von Joseki eigentlich gar nicht erklärt. Es gibt noch zwei Begriffe, die ich euch beibringen möchte, und zwar erstens Joseki und anders Fuseki. Oder Fuseki, ich weiß, spreche ich falsch aus, oder? Okay, also egal, Hauptsache konsistent. Das ist schwierig. Genau, also Joseki heißt ein lokales, geeignetes Optimum. Sag ich das richtig? Ich hoffe es. Genau, also Joseki sind die Spielreihenfolgen, die für beide Spiele irgendwas ergeben. Also wenn man sich zum Beispiel hier diese Zahlen anschaut, der Zahl bestimmt die Üblichkeit der Zug. Und ich glaube, etwa 50% ist bei 1 bei professionellen Spielern und dann ist noch irgendwie 30% bei 2 und die ganzen sind alle, die gibt es auch noch. Das ist so, was man früher immer öfters gespielt hat. Und danach kann Weiß halt viele Möglichkeiten. Er könnte entweder wo ganz anders spielen oder er könnte irgendwie lokal hier was machen. Und jetzt spiele ich euch einfach mal die Sequenz mit ein. Ihr seht hier rechts dann noch Kommentare. Jetzt könnte zum Beispiel das hier passieren und wie ihr jetzt seht,
wo ist die 1?
Da ist jetzt gerade keine 1. Deswegen steht hier auch rechts da, Position is settled, Position is even. Und das ist relativ einfach. Also wie man jetzt irgendwie sehen kann, dass der Weiß hat ja intuitiv irgendwie das da rechts. Ja? Das hat er umkreist mit so drei Steinen und das gehört irgendwie Weiß. Nicht so ganz, aber so ein bisschen halt. Das ist relativ, man kann sich ja vorstellen, dass wenn man hier versucht, einen schwarzen Stein reinzusetzen, dass es relativ schwierig ist, da zu überleben. Und das gleiche gilt eigentlich hier oben für Weiß. Also wenn Weiß versucht, hier oben irgendwas zu machen, dann ist es irgendwie nicht so richtig klar, was passiert, aber wahrscheinlich wird Schwarz den Stein dann fangen. Und das Konzept von Joseki ist, also das ist alles reines Einigung. Und das ändert sich auch über die Zeit, das ist ziemlich spannend eigentlich. Und hier ist man sich jetzt aktuell wenigstens noch irgendwie sich einig, dass das da rechts gehört irgendwie Weiß und das da oben gehört irgendwie Schwarz und das hat so eine Balance. Also das, was Weiß hier hat, ist nicht wesentlich größer als das, was Schwarz hier oben hat. Und meistens gibt es das am Anfang vom Spiel, wo man sich sogenannten Joseki durchspielt, indem einer zum Beispiel dort anfängt und dann sagt, ha, jetzt spielen wir diese Sequenz und das kennt man irgendwie. Und das, wenn man sich informellere Spiele anschaut, dann gibt es auch manchmal so Leute, die einfach drei Steine gleichzeitig irgendwie hinlegen, weil der andere legt ja eh direkt die andere drei hin. Und dann sieht man irgendwie so, man versucht dann irgendwie so ein Spiel nachzuspielen und dann sieht man, da kommt eine und denkt man, okay, jetzt muss ich diese andere Stein nehmen. Da haben sie schon drei Steine hingelegt, weil das ist ja Joseki, das kennt man ja. Und da kann man ja davon abweichen, eventuell. Und manchmal ist es gut und manchmal ist es auch schlecht. Und jetzt könnte man sich sagen, das kann man doch in einem Computer auch einprogrammieren. Das Spannende an Go ist nämlich nicht dieses Joseki, sondern ein Zusammenspiel von den verschiedenen Joseki in den verschiedenen Ecken. Also meistens fängt das Spiel so an, dass einer irgendwie in dem einen Eck anfängt und dann andere irgendwie in dem anderen Eck. Das sind nämlich die, womit man in einem Zug die meisten Punkte bekommen kann. Also fängt Schwarz in dem einen Eck an und so weiter. Und dann irgendwann ist dann Schwarz dran und der soll dann zuerst entweder angreifen und irgendwo in der Mitte spielen. Und wenn Schwarz dann angreift, dann gibt es eine Joseki. Und man muss sich jetzt zwischen diesen, also jetzt habe ich immer diesen eigentlich gespielt, aber irgendwann würde man sich vielleicht, also statt dass Weiß hier spielt, würde man vielleicht Weiß hier spielen. Das hat dann andere Effekte, nämlich führt es in dem Fall dazu, dass Weiß die Ecke bekommt. Und wenn man das zum ersten Mal sieht, dann denkt man, na, ist das jetzt wirklich so? Und wenn man das so, wenn einem das so ein paar Mal passiert ist, dann weiß man, also wenn man versucht, da was anderes zu machen, dann verliert man einfach alles. Das ist ziemlich doof, wenn man die Joseki nicht kennt, weil dann denkt man, ah ja, ich mache doch hier und das könnte dann vielleicht funktionieren und ich kann nicht so alles sehen. Und dann sagt man, ah ja, hier, schau mal diese Joseki und hoppla, und dann ist alles los. Und das könnte man versuchen, in einen Computer einzuspeichern. Das tut man ja zum Teil auch. Und das Schwierige ist halt, festzustellen, was jetzt der Einfluss hat. Also vorhin habe ich ja gezeigt, wie Weiß von rechts, von der rechten Seite ja diese Ecke bekommt, zum Teil. Und das Schwarz irgendwie oben sowas hat. Und in diesem Fall seht ihr jetzt, dass Weiß da ganz oben irgendwas hat und Schwarz irgendwie nach draußen irgendwas hat. Und der Zusammenspiel, also welche von diesen zwei jetzt von Vorteil ist für Weiß, das hängt davon ab, was die Situation in den anderen Ecken ist. Und diesen Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Ecken, das ist eigentlich, was Go interessant macht.
Wenn man es in alle Ecken so macht, hat Schwarz plötzlich ein großes Gebiet in der Mitte.
Ja, genau. Wenn das überall gleich macht, dann hat Schwarz nur so einen großen Kreis in der, in der Mitte. Und ja, da ist man nicht so richtig sicher, ob das jetzt gut ist, aber meistens ist es ziemlich gut. Genau. Also Fusaki ist das, was man... Also das ist das tatsächliche Anfang von dem Spiel. Also hier habe ich jetzt Joseki gezeigt. Joseki ist immer lokal und Fusaki ist das Globale. Also wie das Globale von Anfang an abläuft. Und Joseki kann auch irgendwo in der Mitte vom Spiel, kann das noch irgendwo passieren, wo man so einen Zugreinfang hat und man sagt, ja, ja, das kennt man schon. Diese Leiter wird zum Teil auch irgendwie ein Beispiel davon. Alright, was wollte ich denn sonst noch erzählen? Ah, ich kann dann noch über Zymeco erzählen. Oh ja, Entschuldigung.
Du hast erzählt, es gibt Spieler, die spielen 17x17, 19x19, 25 und 3x9. Mhm. Auf welcher Größe macht es denn Sinn? Also 3x3 vielleicht noch nicht?
3x3 macht keinen Sinn, nee. Ich würde sagen, ab 9 macht es Sinn. Kleiner ist es eigentlich irgendwie so stark zusammenhängend, dass man nicht so wirklich mehr lokale Strategie, also das bleibt gar nichts mehr übrig. Und wenn man sehr groß spielt, gut, habe ich nicht gemacht, kann ich dir wenig drüber sagen. Die Standardgrößen sind 9, 13 und 19, also hier habe ich 19 und der Rückseite ist 13. Und man kann natürlich 9 machen, indem man zum Beispiel der Mitte so abklebt. Da hat man ja 4 9x9 auf dem großen Brett. Genau.
Ist der Rechner stärker, wenn es weit kleiner wird?
Der Rechner ist wesentlich stärker, als es kleiner wird, ganz genau.
Ist das 9x9 schon durch?
Was heißt immer? Also der Rechner gewinnt nicht immer. Ich habe es nämlich einmal geschafft, mein Telefon zu schlagen auf 9x9 Brett. Ja, genau, scheiß Engine, vielleicht das auch. Man weiß es nicht.
Ich mag ein bisschen reinkriegen, weil ich glaube, ich habe jetzt grundlegend zum Monte Carlo Zeugs verstanden.
Okay.
Wie beim Schach ist ja, du kannst jeder Stellung einen Zahlenwert zusichern, die vorteilhaft die für eine Seite ist.
Utility Function heißt es.
Und du kannst einfach brute force den gesamten Baum für die nächsten 10 Züge aufbauen und jede dieser Stellung bewerten und dann gucken, was wirklich der effizienteste Zweig im gesamten Baum. Und diese Kurven sind immer bekannt, sind so wie davon aus, wir machen mit Zufallszügen, die wir nur einen Teilbaum und wir können über den Zufallszug einen Teilbaum bewerten, wie gut ein Subbaum davon ist.
Also man kann versuchen, das zu bewerten, genau. Also die Idee von dem Monte Carlo Simulation, wie du richtig sagst, ist, dass ich versuche mit...
Sie sagen, du musst nicht kurzfristig den gesamten Baum aufhängen, sondern du kannst einen Zufallsbaum bewerten und der spricht sinngebend für den komplett aufgefächerten Subbaum.
Genau. Ist es hörbar auf dem Mikrofon? Ja? Okay, voll gut. Dann muss ich das nicht nochmal wiederholen, weil...
Das
Ich bin sehr schlecht im Video.
Du musst auch die perfekte Lösung zu finden, wenn du sagst, durchs Raten kriege ich eine genügend gute Lösung.
Genau. Also es geht immer um probabilistisches Approximieren. Das ist bei Schach auch so, aber bei Go ist es ein bisschen schwieriger, weil es größere Bäume gibt. Genau. Es gibt noch sowas wie Zumigo, das haben wir eigentlich schon gesehen. Also ich habe euch vorhin erklärt, was denn Leben und Tod ist. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, so ähnlich wie bei Schachproblemen, dass man irgendwelche Situationen auf dem Brett bekommt und dass man sich jetzt überlegen muss, lebt es jetzt oder ist es jetzt tot? Oder um anders zu sagen, muss ich jetzt noch reinspielen oder nicht? Und davon hat man natürlich ein Puzzlesystem gemacht, das heißt Zumigo. Das kann man im Internet in vielen schweren Spielen. Zum Beispiel gibt es die Webseite gopro.org, die ich Ihnen auf meinem Laptop. Was habe ich jetzt falsch gemacht? .com, Entschuldigung. Ich bin da nicht so oft. Da kann man nämlich Probleme spielen. Und meistens gibt es sowas, das heißt, dieses JavaScript. Genau, wie ihr hier seht, da gibt es meistens sowas, das heißt Life and Death, das ist das gleiche wie Zumigo. Man kann sich jetzt mal so ein Beispiel anschauen, dann muss ich natürlich dieses JavaScript erlauben. Genau, das sieht dann so aus. Und jetzt ist die Frage, Schwarz ist am Zug, wo muss Schwarz spielen, um zu gewinnen? Und meistens gibt es da eine eindeutige Lösung. Das Schwierige von Zumigo-Spielen ist meiner persönlichen Erfahrung nach, dass man erstens nicht so richtig weiß, wo man anfangen soll und man kann sich irgendwie versuchen, Brute Force durchzurechnen. Aber das macht halt nicht so viel Spaß, weil das dauert ja ewig. Und andererseits ist es immer schwierig festzustellen, wo es tatsächlich aufhört. Also man fängt irgendwie an zu spielen und dann plötzlich sagt das Teil, oh ja, das jetzt ist ja gelöst. Und das Vorteil von dieser Seite ist, dass es auch so ein paar Kommentare dazu gibt. Weil ich bin da nicht so oft. Was ich euch noch zeigen wollte, ist das hier. Das heißt Tensize Library, das ist so der Wiki-Seite für Go, wo man sehr, sehr viel finden kann. Da gibt es auch Erklärungen, wie fängt man mit dem Spiel an, welche Spielaspekte sind für einen Anfänger interessant. Und das geht dann halt auch so langsam tiefer in die Materie rein. Und da gibt es eine spaßige Seite, der heißt Go Proverbs. Weil man kennt das vielleicht ja, wenn man mal dem einen oder dem anderen Hausfrau über China gehört hat, dann kennt man das ja, chinesische Sprüche und die sind immer so besonders und so. Das gibt es natürlich auch für Go und das heißt Go Proverbs oder Proverbs, sagt manchmal dazu in Deutschland.
Weisheiten
oder? Ja, das sind so Weisheiten, das kann man sagen. Also Proverbs sind Sayings, würde man in Englisch vielleicht dazu sagen. Sprichwörter ist auch ein gutes Übersetzung. Genau. Da gibt es viele. Da gibt es ein gutes Beispiel. Sente. Nee, ich erkläre Sente nicht. Sente ist nämlich, steht nämlich, habe ich vorhin nachgeschlagen, unter die Advanced-Teilen in der Liste. Also Sente ist das Konzept von Zugzwang in Go. Das Problem ist, Zugzwang, das gibt es immer nur dann, wenn der andere wirklich zurückgespielt hat. Weil manchmal sagt man, ja, das ist Herr Sente. Und dann plötzlich denkt er, ich kann aber in diesem anderen lokalen Stelle, kann ich mehr Punkte gewinnen. Deswegen ist es sehr schwierig festzustellen, was der Sente ist. Ich habe zu wenig Erfahrung mit dem Spiel, um zu sagen, was der Sente ist.
Der Zugzwang kann es im Prinzip bei Go nicht geben, wenn man keine Passe.
Genau, man kann auch noch passen, das stimmt. Also Zugzwang heißt meistens in dem Fall, zum Beispiel diese Leiter mit einem Stein irgendwo anders. Dann kann man das ja durchspielen, bis man zu dem Stein kommt. Und man könnte behaupten, das ist Zugzwang, weil der muss ja bis zum Ende durchgespielt werden, weil sonst könnte Schwarz ja die Gruppe töten. Gut, da gehe ich aber nicht weiter drauf hinein.
Jetzt hast du die Musterbeispiel-Webseiten gebracht, die immer künstliche Probleme geben. Wohin gehst du denn, wenn du mit echten Leuten spielen willst?
In diesem Internet kann man mit echten Leuten spielen, zum Beispiel in diesem Online-Go. Weil ich Leute kenne, die auch aktiv dort sind. Zum Beispiel verschiedene Leute hier in diesem Raum. Ich kenne da so ein paar. Genau. Man kann auch noch in der echten Welt das spielen.
Du kannst mit denen chatten und so und dann kannst du so Vermutungen anstellen, ob
ja,
das
ja, da gibt es so eine Turing-Geschichte.
Turing-Test, ja.
Genau. Und was gibt es auch noch? Naja, es gibt ganz viele Begriffe in diesem Spiel.
Ja, ich glaube, uns Never Run sein Schild aufgelassen. Das kann ja einer real
so. Das stimmt, das könnte ja nebeneinander in den Lauf lassen.
Ja, oder man spielt einfach gegen Renz auf dem Dingens und guckt ihm dabei über die Schulter.
Oder das, genau. Also es gibt auch noch sowas wie Terminologie. Also ich habe jetzt ein paar Beispiele genannt, aber wenn ihr hier nochmal schaut, also die großen Mehrheit ist schon, hat und irgendwie japanischer Ursprung. Das finde ich eigentlich ziemlich lustig. Es gibt erstaunlich viele Begriffe, die ich noch nie gehört habe. Mal so mal anschauen. Das ist aber nicht so witzig. Was witziger ist, ist Dinge, die man sonst noch mit Go machen kann. Und zwar gibt es also Go in dem großen Ganzen, sage ich das mal. Es gibt eine Anime-Serie, die vielleicht viele von euch schon mal gehört haben, der heißt Hikaru no Go. Das ist eigentlich eher für etwas jüngere Leute gedacht. Da geht es um ein Kind, das anfängt, dieses Go-Spiel zu lernen und bis hin zu professioneller Spieler kommt, Spoiler Alert, und der hat halt so richtig Spaß an dieses Spiel und das hat halt sehr viele in der westlichen Welt dazu gebracht, dieses Spiel zu spielen. Vielleicht, also mich hat es jedenfalls irgendwie erwischt. Was gibt es denn sonst noch? Ja, es gibt auch noch Leute in der echten Welt, die dieses Spiel spielen. Und zwar gibt es sowas, das ihr vielleicht mal gehört habt, YouTube, kennt ihr vielleicht der eine oder andere. Und Twitch TV kennt ihr vielleicht auch. Twitch TV ist so eine Streaming-Seite, das machen moderne Leute, die spielen ein Spiel, ein Computerspiel meistens, und andere Leute schauen einem dabei zu und dafür nehmen ganz viel Geld damit. Das heißt Twitch TV. Und das kann man auch mit Go machen. Und zwar gibt es da so, ich glaube, so 5 verschiedene Leute, die da meistens Go spielen. Entweder spielen sie mit Leuten in dem Internet oder sie spielen gegeneinander und haben Kamera daneben stehen. Das ist ziemlich witzig, um zu sehen. Es gibt nämlich auch noch witzige Go-Varianten. Zum Beispiel, was ich immer ganz witzig zum Sehen finde, ist das One-Color-Go. One-Color-Go ist ein Go-Spiel, wo man 2 Blocks von weißer Steine hat. Und beide Spieler bekommen weiße Steine und sie müssen sich merken, wo sie ihren Züge gemacht haben. Und wenn man sich nicht richtig konzentriert, dann sieht man nur weiß und man denkt, oh mein Gott, was ist passiert? Das macht ziemlich viel Spaß. Was auch noch ganz witzig ist, das habe ich erst vor kurzem gelernt, das heißt Hidden Move Go. Das ist ziemlich witzig. Das kann man nur im Internet spielen oder mit einer dritten Partei, die sich auskennt. Und zwar bekommen beide Spieler im Voraus Züge auf dem Brett und sie dürfen sich jetzt welche auswählen und diese sind nicht auf dem Brett sichtbar. Also die werden nur irgendwie nebenher eingetragen und wenn man sich versehentlich, also wenn man einen Stein hinlegt...
Von Anfang an Steine, die nicht dokumentiert sind.
Genau, von Anfang an Steine, die nicht dokumentiert sind. Und wenn man dann drauf spielt als Gegner, dann sagt man, oh ja, da war aber ein Stein und darf man nochmal. Das macht auch Dinge ziemlich witzig. Muss man mal gesehen haben. Gut.
Gibt es auch eine Möglichkeit mit 3 Karten zu spielen?
Gibt es auch eine Möglichkeit mit 3 zu spielen? Mit 3 weiß ich es nicht, aber mit 4. Es gibt nämlich sowas, das heißt Pair-Go. Das macht man in 2 Teams von 2 und da spielt man abwechselnd. Also zuerst der eine, dann der Gegner und dann der andere vom gleichen Team, der Gegner von einem anderen Team. Das macht ziemlich Spaß dann,
ja,
wenn...
Ja, trotzdem nur mit Schwarz und Weiß, also 2 Teams.
Genau, oh ja, genau, nur mit, deswegen habe ich gesagt 2 Teams mit 2 jeweils 2 Spielern.
Nee, ich meine, man könnte sich ja vorstellen, man hat nicht mehr Schwarz und Weiß, sondern Rot, Grün und Blau.
Ach so, ja,
und
ja, ja.
Dann kann ja auch jeder ein Gebiet machen und...
Ja, ja, das könnte man sich vorstellen, dass... Wusste ich nicht, dass es das gibt, aber wäre auch interessant.
Du, das können wir mal ausprobieren.
Genau.
Bestimmt.
Ja, ja, müssten wir sich mal anschauen. Also es gibt noch viele andere Varianten von dem Spiel. Ja, ja. Dreidimensionales Go, das würde doch richtig Spaß machen. Das macht so ein paar Sachen leider sehr kompliziert. Ich habe mir das versucht zu überlegen. Das geht nicht so richtig, glaube ich. Gut, wollte ich noch was erzählen? Was ich, Kannst du denn überhaupt sterben? Ja, klar, aber du hast dann nur 2 Freiheiten mehr. Ich kann mir schon vorstellen, dass es geht. Es dauert halt nur ewig wahrscheinlich. Was ich noch machen kann, ist, ich kann euch Hinweise geben, auf was es noch so andere Leute gibt, die tolle Vorträge halten. Da gibt es zum Beispiel einen, der heißt Nick Sebecki oder Sebecki, oder wie spreche ich den Namen eigentlich aus? Der macht auch so richtig Vorträge. Ha, das ist doch witzig. Da halte ich auch noch irgendwann einen Vortrag drüber, gell? Habe ich irgendwann versprochen. Und da gibt es dann auch so witzige Titel wie The More You Grow und Out of Scope. Nachher. YouTube.com und dann irgendwie. Ja, genau. So schreibt man das. Was passiert jetzt? Ah ja, genau. Da gibt es diesen Kerl und der macht so Sachen. Und der macht dann zum Beispiel Game Reviews, ist irgendwas, was man sehr oft sieht und das man früher auch als Buch öfters ausgegeben hat oder Magazin. Es gibt auch Leute, die das so machen, also die haben dann irgendwie so ein Programm, klicken da rum und sagen, hey, mir wurde ein Spiel eingesendet und spielen das dann und erklären dabei Konzepte in dem Spiel. Das kann man live machen, man kann es auch in der echten Welt machen, das macht er auch zum Teil. Wo gibt es zum Beispiel, ja, hier genau, so wie man das von Schach vielleicht auch kennt, da gibt es irgendwie so ein Holzbrett und man klebt da mit Magneten irgendwie so Steine dran, das gibt es für Go auch. Genau, dann gibt es auch noch einen professionellen Spieler, das ist Haley oder manchmal auch Harjin heißt sie, glaube ich. Egal, ein Koreaner, die irgendwie in Amerika aktiv ist, ich weiß nicht genau weswegen, die spielt als Professioneller halt Spiele in dem Internet. Und da kann ich vielleicht noch ganz kurz was über die Zeit sagen, dass so ein Spiel eigentlich dauert. Meistens geht es so bis zu 90 Minuten, wenn man sich nicht gerade ein sehr langes Spiel aussucht. Also Tourneen gehen bis zu 16 Stunden, glaube ich. Aber normalerweise spielt man so 90 Minuten Spiele, 45 Minuten jeweils. Und dann würde man denken, dann gibt es eine Uhr, so wie bei Schach, wo man einfach spielt und spielt und spielt und irgendwann ist Ende. Das ist bei Go aber Entschuldigung, eher unüblich. Was man bei Go meistens macht und was sie insbesondere sehr oft macht, ist, dass es eine Zeit von 5 Minuten gibt für das ganze Spiel, plus noch was sogenannten Biomi. Biomi sind die Zeiten, die sich quasi nach jedem Zug wiederherstellen. Also wenn ich 3 Biomi von jeweils 30 Sekunden habe, das ist so üblich, dann darf ich 3-mal mehr als 30 Sekunden benutzen.
Ja, aber wenn man keine Uhr hat, wie stoppt man das dann?
Wenn man keine Uhr hat, dann, also man braucht eine besondere Uhr. Deswegen gibt es bei Schachuhren manchmal auch so Teilen, die
ja, dann. Klar, es setzt sich das zurzeit immer mehr durch, das sogenannte Fischeruhren.
Ja, Fischer ist anders, das gibt es bei Go auch.
Ja, weil Fischeruhr bedeutet, dass man pro Zug eine bestimmte Zeitgutschrift kriegt.
Genau, die kriegt man aber als Gutschrift. Bei Biome ist das nicht so. Bei Biome, also irgendwann ist die Zeit um, dann kommt man in Biome. Und dann hat man noch 3x30, das heißt, ich habe 30 Sekunden, um einen Zug zu machen. Wenn diese Zeit um ist, dann habe ich noch 2x30 Biomi. Und wenn ich davor einen Zug mache, dann bekomme ich diese 30 Sekunden wieder im nächsten Zug. Also ich habe 3 Züge, wo ich länger nachdenken darf, so länger als 30 Sekunden. Und alle anderen Züge muss ich dann schneller machen. Und da gibt es Gründe, weswegen das sich für Go ziemlich gut eignet, nämlich hat mit diesem Joseki zu tun, wo man viele Züge irgendwie offensichtlich sind und wenn man halt diese 2 Sekunden die ganze Zeit irgendwie zusammenzählt und muss die ganze Zeit auf diesen Uhr drücken und dann ist es halt irgendwie nervig und dann stimmt das nicht so ganz und dann hat das mehr zu tun mit, wie lange man braucht, um auf diesen Uhr zu hauen. Und deswegen hat man dieses Biomi-System, vermute ich. Genau. Was gibt es denn sonst noch? Also es gibt noch der AGA, die American Go Association, die haben auch einen YouTube-Kanal, haben, ich glaube, letzten Monat alles, was sie da an Live-Spiele gemacht haben, noch aufgezeichnet. Das ist eigentlich ziemlich witzig. Da gab es stundenlang, tagelang einen Livestream. Das ist so ein Event von, ich glaube, 5 Tage oder so. Die haben den ganzen Tag Streams gehabt, wo man sehen kann, wie live gespielt wird von irgendwelchen professionellen Spielern. Da gab es das Ende von so einem Wettkampf, und wer ist es dann? Und das gibt's da alles zum Sehen.
Wie hoch ist denn der Frauenanteil bei professionellen Spielen?
Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also auf YouTube ist der 100%. Sämich ist sie meines Wissens der einzige professionelle Spieler, die tatsächlich da als professioneller Spieler regelmäßig in diesem Internet spielt, ja?
Jetzt hast du ja gesagt, wir spielen so 40 Millionen.
40 Millionen Leute, also das ist eine Schätzung, die ich von YouTube abgeschrieben, von Wikipedia abgeschrieben habe.
Also wie groß ist das vom Geldverdienen her? Wenn du da Profi bist, kommst du dann knapp über die Runden oder bist du da der
Millionär? Ich weiß nicht. Millionär bist du nicht, aber du kannst dich beschäftigen mit dem Spiel der Götter. Das allerbeste Spiel in der ganzen Welt. Insofern, ja, man kann sich anscheinend nicht beschweren, wenn ich es so richtig verstanden habe, aber was man verdient, keine Ahnung.
Und wie groß ist da der Skill-Gap zwischen zwischen Europäern und Japanern, wenn ich jetzt das Land verlasse und dann denke ich mir hier gut, bin ich dann da immer noch gut oder werde ich da eher ausgelassen? Bei anderen Online-Spielen ja zum Teil so.
Also es ist tatsächlich so, dass in Japan und Korea dass der durchschnittliche Spieler wahrscheinlich besser ist, aber das wird natürlich auch in den Rankings ziemlich gut abgedeckt, weil es halt relativ wenige nur amerikanische Spielerbereiche gibt. Also es wird sich immer irgendwie abgleichen. Und es gibt sogar Systeme, wo man nachlesen kann, wenn man auf dem einen Großer oder diesen Rank hat, was hat man denn für einen Rank auf dem anderen Großer? Ja, da war noch eine Frage.
Laut dem Anime kann man anscheinend von so einem Meistertitel gut leben.
Laut dem Anime kann man für einen Meistertitel gut leben, das stimmt. Also es gibt noch sowas, das habe ich glaube ich nicht erzählt, oder? Meistertitel. Also es gibt noch sowas, das heißt Meistertitel. Das hat wenig mit dem professionellen Ranking selbst zu tun. Das hat eher damit zu tun, dass man eine Ehre hat. Da gibt es so Tourneen, die gehen über ein paar Monaten, glaube ich, und da spielt man dann halt diese lange Parteien, wo ich vorhin gemeint habe, 16 Stunden über 2 Tagen. Das sind so die Meisterschaftsspielen und da bekommt man einen Titel wie zum Beispiel Meijin, das heißt so was wie Gott des Go-Spiels oder irgendwas in der Richtung, oder der beste Go-Spieler, irgendwas in der Richtung. Und dann gibt es noch so was wie Ruinbüro, das war, Gott, wie hieß er, Shusaku hieß er, glaube ich, allerbekannteste Go-Spieler in der Geschichte, der ist irgendwie 150 Jahre alt oder so. Und das war der allerwichtigste, was war der beste Go-Spieler jemals, irgendwie, behaupten viele Leute. Das hat übrigens auch mit dieser Anime zu tun, deswegen weiß ich das ja. Und es gibt noch so ein paar mehr Titles und die kann man halt gewinnen und da sind große Geldsummen damit gelangt, glaube ich. Aber wie groß die sind?
Wir können mal die ESL ergeben, die Electronic Sports League.
Die ESL, keine Ahnung.
Es gibt jedes Team 1,5 Millionen US-Dollar geteilt durch 5 Leute fürs Team.
Ja.
Das ist einmal pro Jahr, das ist das bestfinanzierte Ereignis dieses Spiels.
Das Problem bei dem ESL ist, dass die Menge Spieler sehr groß ist und das ist, also gefühlt, ich schaue ja nicht so oft zu Turnieren, aber das ist gefühlt irgendwie einen sehr hohen Durchsatz hat an Leute.
ESL ist ein Go-Turnier.
Electronic Sports League. Das ist ein für Computerspiele. Das ist, bezieht sich auch irgendwie auf Computerspiele generell und nicht auf irgendeinen Teilbereich. Das ist ein bisschen verwirrend. Und also der Durchsatz an Spielen ist da gefühlt relativ hoch und auch der Durchsatz an verschiedene Spielen ist relativ hoch. Und deswegen kann man das nicht so richtig vergleichen. Weil Go, das spielt man ja so 4000 Jahre professionell. Das ist so der Unterschied.
Also ich kann kurz was zum Schach, zu drüber zum Schach sagen.
Gerne.
Es gibt Turniere und üblicherweise zahlt man gewisses Startgeld. Also zum Beispiel, wer in Liebach Stadtmeisterschaft mitspielt, zahlt 15 Euro Startgeld und das kommt alles in den Topf und am Ende kriegt der Sieger das Geld.
Okay, ja.
Also wenn man gut ist, dann kann man da natürlich zu irgendwelchen Turnieren hingehen, spielen, die Preisgelder einsacken.
Genau.
Aber ich glaube, Labor kann man davon allein noch nicht.
Wahrscheinlich eher nicht.
Wenn man wirklich professionell Schach spielt, dann ist es auch so Dinge, dass man schon zu irgendeinem Turnier fährt und schon Geld kriegt, nur wenn man kommt.
Klar, ja. Es ist bei Go, glaube ich, auch so.
Wir wollen mal gegen einen guten Spieler, also laden wir den ein.
Genau, also es gibt bei Go auch, es gibt dann Go-Events, wo Leute hinkommen, die eingeladen werden, so ähnlich wie bei Konferenzen oder so. Außerdem gibt es noch dieses Beibringen, andere das Spiel beibringen, das ist eine übliche Beschäftigung, man kann natürlich Bücher schreiben, kann ja Geld verdienen mit Büchern schreiben anscheinend. Und naja, gibt es halt noch so ein paar Sachen. Jetzt wollte ich irgendwas sagen, aber ich habe es schon wieder vergessen. Gut, gibt es noch sonst noch Fragen von irgendwelchen? Ich glaube, wir sollten langsam auch zu Ende kommen, weil es, glaube ich, zu 10 ist. Und vielleicht
warst du schon mal auf einem Go-Turnier oder so?
Leider nicht. Also ich, ja, soll ich vielleicht noch erzählen? Ich bin vor 2 oder 3 Monaten habe ich irgendwie mit dem Spiel angefangen. Ich habe das früher schon mal irgendwo ein Spiel gemacht und das war's dann. Ich habe es nicht richtig verstanden. Ich habe dann irgendwann gedacht, ha, da habe ich noch Spaß daran, ich lasse mich das jetzt mal wieder probieren. Ich habe dann ein paar Leute kennengelernt, die gesagt haben, ha, komm doch mal zu unserer Go-Gruppe. Und jetzt habe ich vor jetzt 4 Stunden noch mal im Internet Go und Ulm eingetippt und festgestellt, da gibt es eine Gruppe, von dem ich noch nicht wusste. Also mir wurde mal davon erzählt, aber ich wusste nicht, die gab es im Internet.
Ja, das kann
ich
euch.
Ja, genau. Wenn man dann natürlich eintippt, dann muss man auf Google gehen, weil sonst findet man es nicht. Wir haben nämlich so eine deutschsprachige Seite und das kann das Dr. Go irgendwie nicht. Da gibt es sowas wie den Ulmer Go Club. Wie heißt es dann? Irgendwie versuche ich gerade auf 11, ja, genau.
Und das sieht ja, irgendwie so aus. Das sieht irgendwie aus einer Hochschulgruppe aus. Und es gab auch beim Hochschulsport erstmal Go.
Nicht, dass ich wusste, aber. Keine Ahnung. Also die haben Tourneen organisiert. Die gibt's. Das ist bestimmt irgendwie kritisch mit diesen Moves, mit diesen persönlichen Daten und diesen Fotos und so. Aber wenn man da auf Fotos klickt, was ich jetzt nicht mache, da klickt man dann drauf, daheim, und dann kann man sehen, dass es ein Tournee in 2008 und 2009 gab. Und wenn man da auf diesen Dude da klickt, dann kann man sehen, dass sie sich vielleicht immer noch treffen. Ich war ehrlich gesagt nicht da, obwohl es mir mal empfohlen wurde. Mein Ziel ist jetzt, dort mal hinzugehen und mich mit denen mal zu unterhalten. Und vielleicht noch ein bisschen mehr über dieses Spiel zu lernen.
Wo gehen wir denn heute zum Essen hin? Gehen wir jetzt gerade Oma?
Von mir aus können wir da hingehen. Ich weiß es nicht. Es steht da an dem Schild dran. Ich glaube, wir sind jetzt bei dem Vortrag zu Ende. Oder hat jemand noch Fragen?
Aber vielleicht eine noch.
Wenn ja, gerne.
Direkt Go oder vielleicht erst Mühle oder also von meinen Kindern.
Mühle?
Ja, also einfaches Brettspiel anfangen, um Brettspiel zu machen.
Ich kenne das Brettspiel nicht. Also wenn man auf Wikipedia geht, dann steht da empfohlen älter ab 3. Ich würde aber empfehlen, wenn man das noch nie gemacht hat, zuerst den Capture Game zu spielen. Ein Capture Game ist so wie Go, nur der Erste, der einen Stein von dem Gegner fängt, hat gewonnen. Damit lernt man nämlich relativ schnell, was es für lokale Effekte gibt, ohne dass man jetzt das ganze Spiel verstehen muss. Und insbesondere mit dem Territorium ist es immer ein bisschen kompliziert, gerade wenn man etwas jünger ist, glaube ich. Aber es gibt auch professionelle Spieler, die so 15 oder 17 sind. Also ziemlich impressive. Gut, wenn es sonst keine Fragen gibt, dann lege ich das Mikro jetzt ab. Letzte Chance. Chance ist vorbei.